Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallo und herzlich willkommen zur Radio Tux Sendung Februar 2013. Februar 2013? Ja, wo ist denn bitte die Januarsendung hin? Nun, die gibt es in diesem Jahr nicht. Das hat auch gar keinen spektakulären Hintergrund, sondern liegt einfach daran, dass wir damit aufhören wollten, die Sendung immer am letzten Tag eines Monats zu veröffentlichen und trotzdem nach dem Monat zu benennen. Deshalb erscheinen Sendungen jetzt immer Mitte des Monats und tragen somit den Namen auch zurecht. Diese Sendung ist also Mitte Februar 2013 erschienen. So ein Jahreswechsel ist ja jedes Mal der Anfang von einem kleinen neuen Kapitel. Und das letzte dieser Kapitel, das haben wir erfolgreich hinter uns gebracht. An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal ganz herzlich bei all den Hörern bedanken, die uns hören und unterstützen, den Menschen, die so freundlich sind, mit uns zu sprechen, und den Firmen, die uns in unserem Tun unterstützen. Das ist die Firma Tarent und die Firma Manitou, die für uns den Server bereitstellt. Euch allen vielen, vielen Dank. Jahresanfang, das ist Fostem-Zeit. Ansgar stand Ingo dazu Rede und Antwort.
Am 2. und 3. Februar trafen sich die europäischen Hacker zur Open-Source-Konferenz der Fostem in Brüssel. Es war an der Universität de Libre in Brüssel und Ansgar war dort. Hallo Ansgar.
Hallo Ingo.
Ja, erstmal, warst du zum ersten Mal da?
Nee, zum zweiten Mal mittlerweile, ja. Ja, und immer wieder gern.
Immer wieder gern, ist schön da, ja?
Ja, sehr schön. Lohnt sich auf jeden Fall.
Mhm. Was hast du da gemacht? Also hast du auch einen Vortrag gehalten oder warst du jetzt nur als Zuschauer sozusagen da?
Ja, also ich bin da eigentlich immer nur als Zuschauer und auch weniger als Entwickler, sondern eher als Administrator dort und mache mich halt schlau über die aktuellen Entwicklungen in den einzelnen Open-Source-Projekten.
Wie kommt man denn überhaupt nach Brüssel? Fährt man da mit dem Zug hin oder mit dem Auto oder fliegt man oder...
Ja, also ich habe letztes Jahr meinen Arbeitgeber gewechselt. So letztes Jahr gab es noch die Wahl zwischen Fliegen und Zug. Dieses Jahr hätte ich, glaube ich, auch die Wahl gehabt, aber habe von vornherein gesagt, dass ich mit dem Zug fahren möchte. Und das ist eigentlich angenehm. Also ich komme aus Leipzig, von dem her sind 7,5 Stunden Zugfahrt, aber das geht schon. Und man hat ja einen Laptop dabei und weiß seine Zeit schon irgendwie totzuschlagen.
Und mittlerweile gibt es ja auch Strom im Zug und so. Welche Vorträge hast du denn gesehen?
Eine ganze Menge. Ich habe gerade noch mal auf den Laptop geguckt, beziehungsweise aufs Tablet. Es waren insgesamt jetzt, ich glaube, 15 Vorträge, die ich auf meiner To-Do-Liste hatte. Und so ein paar, wo man dann halt noch reinschlittert oder halt man ein bisschen eher hingeht, weil man Angst hat, dass zu dem eigentlichen Vortrag dann der Raum voll ist. Man kennt das vielleicht ein bisschen vom Chaos Communication Congress oder sowas in der Art. Dass dann halt die Vorträge, wo die Themen spannend sind, dass dann da leider so roomful oder sowas in der Art dran steht. Ich habe eine ganze Menge mir angetan, vorzugsweise halt, was mit meiner Arbeit zu tun hat. Es ging halt los mit den Keynotes am Anfang, so das Welcome und dann gleich weiter mit so einem Hardcore-Thema Puppet, CF Engine und Chef. Also sprich Automation beziehungsweise Konfigurationsmanagement. Ja, das war zum Beispiel schon eine ganz interessante Geschichte, weil die drei Projekte sozusagen in einem kleinen Battle gegeneinander angetreten sind und einfach mal gezeigt haben, wie man einen WordPress mit Datenbank in einer virtualisierten Umgebung irgendwie automatisiert, installiert und hochfährt.
Mhm, okay.
Ja, das war dann gleich einmal so ein Gewaltmarsch. Dann zweites Thema ging dann gleich weiter. Learning to Automate. Das war dann von dem Herrn, der das Chef vorgestellt hat. Ja, Automated OS Installation war dann auch noch so ein Thema, was ich mir angetan habe. Und dann ging es gleich weiter mit Virtualisierung. Da habe ich mir Ganeti 2.7 und die Hintergründe angehört. Für die Leute, die Ganeti nicht kennen, es ist ein von Google initiiertes Virtualisierungs-Cluster-System. Im Grunde genommen, VMware ESX ist vielleicht vergleichbar. Es ist halt keine Cloud-Infrastruktur, sondern eher die Möglichkeit halt, Server zusammenzuschließen, um über diese Server hinweg virtualisierte Maschinen hochverfügbar zur Verfügung zu halten. Sehr interessantes Thema, da bin ich mittlerweile aufgrund meiner Arbeit auch ziemlich aktiv im Projekt. Sozusagen schon auch aus privatem Interesse letztendlich sehr gerne hingegangen bin.
Also codest du da auch mit ein bisschen, oder?
Ja, coden kann man an der Stelle nicht sagen. Ich reiche mal ab und zu mal einen Feature-Request oder einen kleinen Mini-Patch ein, aber ja, ich...
Okay. Jetzt ist es ja eine Open-Source-Konferenz, das heißt, treffen sich natürlich auch Entwickler, hacken an irgendwas rum und bringen dann eine neue Version von irgendwas raus oder treffen sich zumindest mal, um den weiteren Fortgang ihres Projekts zu besprechen und sowas alles, ne?
Ja.
Da gibt es extra Dev-Rooms, wo sich die dann treffen. Hast du mal in einen reingeschnuppert oder...
Ja, also ich war bei den Python-Geschichten mit drin oder habe es zumindest probiert. Das Problem an den Geschichten ist halt, dass es im Gegensatz zu vielen anderen Konferenzen sehr, sehr professionell teilweise zugeht. Also im Sinne von, wenn man dann in den Python-Dev-Room reingeht, dann ist da halt der Erfinder von Python mit dabei. Und so ist halt auch das Niveau. Ich persönlich bin jetzt nicht der Python-Hacker schlechthin, sondern ich habe mir die Sprache so ein bisschen selber beigebracht, notgedrungen. Und ja, ich verstehe dann dort halt wirklich nur noch Bahnhof. Also das ist auf einem Niveau, was ja mit den Linux-Tagen oder den Chemnitzer Linux-Tag nicht zu vergleichen ist. Ja, und dann ist halt alles auch grundsätzlich in Englisch, denn... Ja, da muss man halt der Sprache auch noch teilweise sehr mächtig sein, dass man denn da noch mitkommt.
Also es ist schon eine große internationale Konferenz dort. Ich glaube, was über 5000 Leute waren da, wenn ich das...
Ja, das über 5000 ist im Grunde genommen nur so eine Abschätzung, weil es gibt keine Registrierung oder sowas in der Art, keine Voranmeldungen. Die Konferenz selber kostet auch nichts. Das heißt, wer da hin möchte, der fährt da hin und sieht zu, dass er irgendwie einen Übernachtungsplatz findet und ist dann halt auch da. Also aus dem Bauch raus würde ich sagen, es sind immer deutlich über 5000 Leute da.
Und es findet ja an der Universität statt, also da wird auch genug Platz sein, ja?
Also die Universität stellt jede Menge Räume zur Verfügung, unter anderem halt die drei größten Hörsäle, die sie haben. Und ich würde mal so sagen, in jeden Hörsaal gehen alleine schon 3000 Leute rein.
Und die waren noch mal nicht mal voll?
Die sind gerade zu den Keynotes eigentlich auch immer voll, ja.
Wer hat denn die Keynotes gehalten? Also waren irgendwelche interessanten, erwähnenswerten Leute da?
Ja, ich muss mal ganz kurz in meinen super tollen
Spickzettel
gucken. Also... How to Make a Jenkins Community, das wurde dann, ich kann die Namen immer ganz schlecht aussprechen, von einer Dame aus der Jenkins Community gemacht. The Devil is in the Details, das war Amelia Anders Dotter oder sowas, also kenne ich eigentlich auch nicht. Und dann The Keeper of the Secrets, das sind so die Keynotes gewesen. Ursprünglich hat auch der Jakob Applebaum eine Keynote halten sollen, aber die ist dann irgendwie ausgefallen. Der ist dann schon mal eher bekannt aus dem Tor-Projekt. Ja, also es ist halt, ich sag mal, mit den Keynotes nimmt man sich dort vielleicht auch nicht ganz so ernst. Wobei die Themen halt schon spannend sind.
Also es geht eher um Zusammentreffen, Zusammenentwickeln, Ideenaustausch und sowas.
Genau, darum geht es halt eher. Und ja, man muss dann teilweise auch leider sagen, es ist dann halt, es wird halt von so ein paar großen Sponsoren sozusagen finanziert, die ganze Geschichte, unter anderem von Red Hat. Und Red Hat bucht dann sozusagen einen kompletten Hörsaal mehr oder weniger nur für sich. Also da ist ganz wenig anderes und die machen dann dort die ganze Cloud-Infrastruktur, kauen die sozusagen durch, aber immer nur aus der Red Hat bzw. Fedora-Sicht. Was ein bisschen sehr schade ist und teilweise auch sehr eintönig. Es ist interessant, was Red Hat alles möglich macht, aber es ist halt sehr einseitig an der Stelle. Das ist so vielleicht so ein Kritikpunkt, den man einfach mal auch sagen muss, auch wenn es sonst sehr umfangreich ist.
Mhm. Gab es sonst noch andere Kritikpunkte oder hat sonst alles gut funktioniert?
Ja, es funktioniert halt so wie... Ja, es ist halt insgesamt ein bisschen chaotisch, weil das halt nicht so vorneweg planbar ist alles, aber ja, es sind eine ganze Menge an Volunteers da und es wird halt versucht, an allen Ecken und Enden, wenn es zu Problemen kommt, das möglichst schnell zu fixen. Also das ist schon eigentlich ganz cool. Es ist halt, sage ich mal, wenn man das so ein bisschen so aus Deutschland kennt, alles ein bisschen, ja, relaxter. Also wenn dann da halt der Beamer nicht geht, dann geht er halt nicht und dann ist es halt so und dann muss das halt mal jetzt 2-3 Vorträge ohne gehen, bis dann halt ein neues Kabel geschafft wurde. Oder
so. Ach so, 2-3 Vorträge gleich. Okay. Bei uns würde ja da der Vortrag dann eher gekürzt werden, bis das Kabel da ist.
Ja, genau. Ja, also das ist halt ja eine komplett andere Mentalität dort vor Ort. Ja. Ja, ansonsten ist das eigentlich immer ganz gut organisiert. Auch so, was die Verpflegung angeht, ist das ganz okay. Es gab dieses Jahr sogar Club Mate vor Ort, zwar zu unsagbar teuren Preisen, aber also 2 Euro die Flasche war schon heftig, aber ja, selbst sowas wird dann organisiert und möglich gemacht. Ja, ja, ansonsten.
Aber es ist jetzt nicht so familiär wie zum Beispiel auf den Chemnitzer Linux-Tagen oder so. Es ist schon wesentlich größer und verstreuter.
Es ist wesentlich größer. Es ist auf dem kompletten Universitätsgelände letztendlich irgendwie verteilt. Die Dev-Rooms sind von, ich sag mal, kleinen Seminarsälen bis zum kleinen Hörsaal alles möglich. Und dort treffen sich dann halt die Eingeschworenen für ein bestimmtes Thema. Die sind dann meistens auch voll. Also wenn ich gerade so an die PostgreSQL-Dev-Rooms denke, da stand ich zum Thema Datenbank hochverfügbar, denn leider auch vor dem Schild Door Closed, weil halt Room Full und so. Also das ist einfach mal riesig. Und man kann halt bei den 7 parallelen Vortragssträngen sich halt auch vorstellen, dass man es bei Weitem nicht schafft, alles zu hören, was man sich vornimmt oder was man gerne hören wollen würde.
Gab es denn auch so eine Art Social Event?
Ja, das gibt es traditionell am Vorabend der FOSDEM. Das ist das Open Beer Meeting, heißt das. Das ist dann in der Distillery dieses Jahr gewesen. Ich glaube, letztes Jahr war es da auch. Dann kriegt man da so ein Bier-Token, nennt sich das. Das ist im Grunde genommen so ein Pappdeckel, wie man ihn hier auch immer unter seinem Bierglas findet. Und mit diesem ist man dann berechtigt, sich ein Bier zu holen an Tresen. Und wenn man dann ein weiteres will, muss man sich einen neuen Token organisieren. Ich habe es geschafft, mir ein Bier zu organisieren, weil es war dort auch dementsprechend voll, dass man ja nur mit Drängeln und Schubsen letztendlich vorwärts kam.
Okay, aber war das Bier wenigstens gut?
Ja, Brüsseler Bier ist halt, sagen wir mal, es hat nichts mit dem deutschen Bier zu tun. Das deutsche Reinheitsgebot ist, wie es der Name schon sagt, etwas sehr Deutsches. Sprich, die Brüsseler kippen eigentlich so ziemlich alles ins Bier und solange es irgendwie Kohlensäure hat und schäumt, darf man es dort auch Bier nennen. Und da ich mit den Namen nicht sehr mächtig bin, hatte ich ein Bier, was sehr nach Sellerie geschmeckt hat.
Okay.
Also ja, dann hat ein Kollege halt noch ein zweites Bier mitgebracht gehabt und ja, was soll ich sagen, Brüsseler Bier und die Prozente, das hatte dann halt irgendwie 8,5% und ja, das dreht dann doch sehr dolle und ja, wir haben dann auch beschlossen, ausklingen zu lassen und sind dann wieder ins Hotel. Ja, was interessant ist und vielleicht noch lobenswert zu erwähnen ist, dass die FOSDEM ein komplett neues Layout dieses Jahr hatte. Samt Android-App und so weiter und sich das mittlerweile sehr viel professioneller anfühlt als noch das Jahr vorher.
Okay, jetzt ist die Leitung auch ganz schlecht geworden, deswegen würde ich mal sagen, wir machen hier mal einen Schlusspunkt. Vielen Dank Ansgar, der auf der FOSDEM dieses Jahr war und erzählt hat, was er so gesehen hat und wie denn Brüsseler Bier so schmeckt. Dankeschön.
Bitte.
Die Musik eben, das war 1-2-3 von Juice Big City. Wie immer bei uns freie Musik, die ihr frei im Internet herunterladen dürft und sollt. Den entsprechenden Link findet ihr bei uns im Eintrag zu der Sendung. Eigentlich wollte ich an dieser Stelle sagen, dass wir technisch und gesellschaftlich gerade in interessanten Zeiten leben und deshalb dieses Jahr ein ganz besonderes wird. Aber seien wir ehrlich, sind nicht alle Zeiten auf ihre eigene Art und Weise sehr interessant? Über die Aussichten 2013 haben wir uns in dem folgenden Beitrag einige Gedanken gemacht.
Ja, willkommen zu einer neuen Radio Tux-Folge und diesmal wieder mit dabei der Ingo.
Hallo.
Und der Sebastian.
Hallo.
Und diesmal wollen wir uns mit einem kleinen, ja, mit einer kleinen Jahresvorschau melden und so ein bisschen spekulieren darüber, was jetzt so alles im Jahr 2013 auf uns zukommen könnte. Und da haben wir uns ein paar Sachen rausgepickt. Und zwar eines der Sachen, die wir uns rausgepickt haben aus dem Softwarebereich, ist das Jahr des Linux-Desktops. Das haben wir fast jedes Jahr gehört. Und was haltet ihr davon? Könnte dieses Jahr eventuell tatsächlich das Jahr des Linux-Desktops werden?
Klar, ist auch jedes Jahr das Jahr des Linux-Desktops. Jetzt, dieses Jahr wird es wirklich, ganz bestimmt.
Ganz, ganz ehrlich.
Wir hatten ja im September 2012 hatten wir ja schon einen kleinen Desktop-Talk hier bei Radio Tux, wo das auch um dieses Thema ging, ob Linux für den Desktop geeignet ist und so weiter. Ich denke mal, an diesem Status hat sich nichts geändert. Ja, es ist geeignet. Nein, es ist leider nicht standardmäßig auf jedem PC installiert.
Na, zwei besondere Sachen, die dieses Jahr noch zusammentreffen. Also Windows 8 ist da und wird jetzt auch groß installiert und ich habe es tatsächlich vor ein paar Wochen mal benutzen müssen, weil ich jemandem einen neuen Laptop gekauft habe und den eingerichtet habe und ich bin grandios gescheitert. Ich habe weder den Ausschaltknopf gefunden, noch die Systemsteuerung, noch also mehrere andere Sachen, wo ich echt jedes Mal geflucht habe. Und von daher, wenn man sich schon umstellen müsste auf ein neues Betriebssystem oder eine neue Art Software zu verwenden, dann wäre das jetzt natürlich auch mal ein Schritt zu sagen, Windows, blöde Viren und Blagedöns, ich guck mir mal Linux an. Und Anfang 2014 läuft auch XP, also der Support für XP aus. Das heißt, für Windows XP, dann wird es keine Sicherheitsupdates mehr geben und ich kann euch garantieren, dass es dann ab Januar die Zero-Day-Exploits, die noch rumliegen, dann rausgeholt werden und dann alle XP-Maschinen, die es noch auf der Welt gibt, geowned werden. Also instantan, gleich, direkt. Und das wäre jetzt auch mal so die schwachbrüstigen Rechner, die noch Windows XP haben, die können wahrscheinlich Windows 7 oder Windows 8 gar nicht ausführen. Auch für die wäre eine Überlegung, ob man sich nicht Linux anguckt. Also zwei Sachen dieses Jahr, wo man sagen könnte, vielleicht hat ja Linux dieses Jahr doch noch eine Chance.
Also zu dieser Windows 8 Geschichte habe ich eine tolle Story. Und zwar mein Vater rief mich letzte Woche, Freitag oder so, und sagt, ja, komm, lass uns doch mal einkaufen fahren. Da gibt es so ein tolles Angebot für einen Laptop. Ich sage, nein, na gut, okay, lass uns losfahren. Dann sind wir da hingeschüsselt. Und mein Vater, der hat gerade so einen Trip und filmt ganz viel mit so einer digitalen HD-Kamera, die er da mal irgendwann sich gekauft hat. Und sein Auswahlkriterium für einen Laptop ist immer, er geht mit der Speicherkarte aus der Kamera in den Laden und das Ding muss ruckelfrei das Video wiedergeben. Dann kann man darüber verhandeln, ob man diesen Laptop vielleicht kauft. Und wer ging dann also dahin und er schnappte sich so einen Verkäufer und sagte, ja, da muss ich mir vorher angucken, ob das hier nicht ruckelt. Und steckte das Ding da rein und der Verkäufer stand da vor diesem Windows 8 Laptop und sagte, ja, guckte mich an und sagte, na, dann machen Sie mal. Ich sag, okay, dann habe ich mich da irgendwie durchgeklickt und dann lief das Video und dann habe ich das nicht mehr ausgekriegt. Also irgendwie so Escape ging nicht und das war irgendwo auch ein Bedienelement und ich guckte den Verkäufer und sag, hier, mach mal. Und dann guckt er mich total entsetzt an und sagt, ich weiß nicht, wie man den Windows 8 bedient. Und fängt genauso an, wie ich irgendwie auf den Tasten rumzuhauen. Also da ist schon, ich meine, ich sitze auf Arbeit auch jeden Tag vor einem Windows-Rechner gezwungenermaßen. Und da ist tatsächlich nicht mehr viel von dem gewohnten Konzept geblieben. Von daher, das war mein erster Kontakt mit Windows 8 und ich hoffe, es war auch mein letzter.
Ja, also ich habe auch ähnliche Erfahrungen damit gemacht. Ich habe das ja sogar durchweg, glaube ich, auch in der TechView-Podcast-Folgen getestet, die einzelnen Beta-Versionen und jedes Mal mich gewundert, dass die nichts geändert haben an dem ganzen Konzept, weil ich nicht begreifen kann, dass man das übersieht, dass man diesen Bruch zwischen dem klassischen Desktop, der ja auch noch immer eingebaut ist, und diesem neuen, modernen Desktop, der komplett anders ist, komplett anders funktioniert, der auch nicht mehr auf dieses alte Konzept wie Dateien und Dateiverwaltung so stark setzt wie eben bei dem alten Desktop oder wo das halt so, sagen wir mal, kaputt gemacht ist, dass es halt nicht mehr so aussieht, als ob es so eine Dateiverwaltung wäre, wie man das nicht sehen kann, dass das in die Hose gehen muss. Also das hat mich schon richtig gewundert und ganz ehrlich, wenn Leute sich halt wirklich das anschauen, das Windows 8 und damit zurechtkommen sollen und dann sich so ein Linux anschauen, dann würde ich sagen, da werden mehr als 80% sagen, okay, das mit dem Linux und so, das hat auch immer nette Änderungen und da muss man sich auch ein bisschen reinarbeiten, aber das ist einem schon doch ein bisschen was näher als das, was mit dem Windows 8 jetzt tatsächlich auf den Markt gekommen ist, was das Aussehen und was das Arbeiten mit dem Gerät angeht.
Ja, also ich überlege auch, ob ich meiner Mama, die dann eh nur, ach, die macht Online-Banking und E-Mails lesen und schreiben, ja, und da ist halt noch so ein altes XP drauf, ob man da nicht einfach dann Linux drauf spielt, immer jetzt einen neuen Rechner kauft, also das ist da tatsächlich eine Überlegung.
Also quasi Altmetall-Wiederbelebung.
Ja, und also die XPs, ich würde sie nicht draußen lassen. Also wenn ihr noch irgendwelche habt, solltet ihr die in diesem Jahr da definitiv updaten. Also ich will hier zwar nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich gehe davon aus, dass da noch einige Hacker- und Cracker-Gruppen irgendwelche Gift im Schrank haben und das dann pünktlich rausholen. Oder ihr downgradet wieder so. Windows 2000 ist bestimmt total super sicher.
Windows 98, Windows 95 oder ich habe auch letztens, glaube ich, gelesen, dass der eine Ex-Moderator von der Linux Action Show jetzt Windows 3.1 wieder neu für sich entdeckt hat, weil er das quasi per Dropbox auf allen seinen Geräten laufen lassen kann, weil ja Emulator, also DOS-Emulator für Android oder für Smartphone existieren und so weiter und so fort und dann so glorreiche Programme wie Photoshop 2.0 oder sowas zum Laufen gebracht hat. Wäre vielleicht auch eine interessante Idee. Nee, aber auf jeden Fall Windows XP, da muss ich nur dran erinnern hier, wenn man sich ein komplettes SP0 von Windows XP draufklatscht, also ohne Service Pack, dann braucht's nur 20, 30 Sekunden und schon ist das Teil verseucht bis zum geht nicht mehr. Warten wir ab noch ein Jahr oder sowas, dann wird's auch mit der letzten Version von Windows XP so sein.
Genau, also alle Leute, die ihr in der Umgebung habt, die vielleicht noch ein XP haben, sprecht die doch mal drauf an, wenn es echt alte Hardware ist und die Leute nicht viel machen, ja. Also meistens benutzt man tatsächlich, also wie gesagt, meine Mutter benutzt eh ein Thunderbird zum E-Mailen und ein Firefox zum Browsen. Und von daher wüsste ich jetzt auch nicht große, wenn man das tatsächlich auf Linux umstellt, was sich da so groß ändern würde, ja. Also ja, könnte man mal ausprobieren.
Ja, genau. Ja, das nächste große Thema, glaube ich, in Sachen Softwarebereich ist sicherlich Steam für Linux, das jetzt ja letztes Jahr schon Einzug erhalten hat mit der Beta-Version, jetzt immer, glaube ich, am Ende des Jahres oder jetzt Anfang des Jahres Public Beta wurde. Und das wird ja dafür sorgen, dass halt immer mehr Spiele tatsächlich auch für Linux rauskommen. Könnte das auch wieder so was sein, wo Leute sagen werden, ja, okay, ich habe mein Windows parallel neben dem Linux nur noch drauf installiert gehabt, weil ich eben Spiele zocken wollte. um halt jetzt die Windows-Partition komplett platt zu machen und jetzt komplett auf Linux umzusteigen? Oder wird es halt auch dafür sorgen, dass Leute, die sich jetzt einen PC anschaffen, eventuell darauf achten, dass er Linux-kompatibel ist, dass die Treiber oder die Grafikkarte mit Treibern ausgestattet sind, damit man da auch Linux-Spiele ordentlich zocken kann?
Ja, ist definitiv ein Grund. Also wir haben ja in dieser Sendung hier auch noch, noch mal einen extra Teil über Steam. Und ich glaube schon, dass Steam noch mal dafür sorgen wird, dass einige Leute, die vorher vielleicht tatsächlich eine, wie du gesagt hast, Windows-Partition hatten, die jetzt runterschmeißen können. Also ich habe tatsächlich auch nur noch eine Windows-Partition für zwei Dinge, nämlich für Spiele und für die Steuererklärung. Ansonsten könnte ich das Ding auch in die Tonne treten. Und ja, es zeigt auch nochmal doch eine größere Akzeptanz vielleicht vom Linux-Desktop. Und vielleicht wird ja tatsächlich 2013 das Jahr des Linux-Desktops. Yay!
Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das mit den Spielen weiterentwickeln wird, weil das ist sicherlich eine Sache, wo Linux dann sicherlich populär werden könnte. Was wir, glaube ich, jetzt noch ansprechen müssen, das war ja auch schon das Thema überhaupt bei Radio Tux im Jahr 2012, waren ja die verschiedenen Linux-Desktops, also die verschiedenen Desktop-Umgebungen, die es für Linux gibt. Und was meint ihr, wie wird sich das da weiterentwickeln? Wir haben ja da jetzt den Zerfall, würde ich schon fast sagen, von GNOME 3 erlebt im Jahr 2012. Immer mehr Forks sind aufgetaucht. Jetzt vor kurzem ist ja sogar Consortium aufgetaucht, also ein neuer Fork des Fallback-Modus von GNOME 3. Wird sich da was tun oder werden wir GNOME 3 in der Versenkung verschwinden sehen?
Schwierige Frage. Also da ich kein GNOME-User bin, ich glaube, der Sebastian auch nicht, ist jetzt eine schwierige Frage. Ich glaube, dass sich diese Forks irgendwann alle wieder erledigen werden und tatsächlich GNOME 3 noch übrig bleibt.
Diese Forks, die sind ja nicht ohne Grund da. Die Forks sind ja da, weil es eine gewisse Benutzergruppe gibt oder ein Teilbereich dieser Benutzer, die bisher eine bestimmte Form des Desktops benutzt haben, den es plötzlich nicht mehr gibt. Ich persönlich tue mir ein bisschen schwer damit zu sagen, dass der Fork irgendwann nicht mehr existieren wird, weil das würde bedeuten, dass die Benutzergruppe entweder dazu, ich sag mal in Anführungszeichen, bekehrt wird, dass den Hauptzweig wieder zu benutzen, oder dass für diese Benutzer, ich sag mal, gar keine Alternative mehr da ist. Und das würde ich persönlich sehr schade finden. Ich weiß, dass so ein Desktop ein großes Projekt ist, aber wenn man natürlich den Anforderungen des Benutzers, die er hat, nicht mehr gerecht wird, weil man das Konzept so ändert oder Teilbereiche aus dem Desktop entfernt, die der Benutzer gerne möchte oder gerne haben würde, dann ist, glaube ich, so ein Fork durchaus angebracht. Das ist nicht nur bei Desktop-Umgebungen so, das ist doch genauso bei Distributionen so oder bei anderer freier Software. Und von daher finde ich das eigentlich, ich persönlich finde es eigentlich wichtig, dass es diese Forks gibt, auch wenn es dazu führt, dass es eine gewisse Fragmentierung des Desktops gibt. Aber für mich persönlich sind sie ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in der Welt der freien Software.
Also ich gebe dir recht, dass es ein wichtiger Aspekt ist, aber es sind einfach zu viele. Ja, warum brauchen wir jetzt 5, 6, keine Ahnung wie viele GNOME 3 Forks und GNOME 2 Forks, die irgendwie alte Sachen weitermachen? Also ich meine, die Leute, die diese Art von Bedienung gewöhnt sind, könnten ja zum Beispiel auch zu XFCE oder LXDE oder irgendeine andere Desktop-Umgebung, die wir vorgestellt haben, gehen. Da sehe ich jetzt nicht, warum er noch zigtausend andere Sachen aufmachen muss, die dann irgendwie wieder nur einen ganz kleinen Teil von Entwickler haben, die dann wieder nur einen ganz kleinen Teil von Benutzer anziehen. Es ist schon schwierig.
Ja, ich sehe das fast genauso, weil vor allen Dingen bei diesen GNOME 3 Forks, da ist ja eine Sache sehr interessant, dass die alle mit dem Ziel angetreten sind, eine GNOME 2 ähnlichere Umgebung zu schaffen. Ganz vorne voran natürlich Mate, der im Grunde genommen ein Fork ist von GNOME 2 selber oder Mate. Und dann auch Cinnamon, das so ein bisschen versucht, jetzt mit der GNOME 3 Shell zu experimentieren und das so mehr GNOME 2 mäßig zu machen. Und dann natürlich der GNOME 3 Fallback-Modus, der eigentlich vom GNOME 3-Team selber entwickelt worden ist, um GNOME 2 ähnlicher zu sein, der aber ja nicht von Anfang an sehr geliebt wurde und geschätzt wurde, weil er halt so ein bisschen was eingeschränkt war und der aber auch von den Entwicklern nicht richtig geliebt wurde, weil die halt da auch gar nichts rein ist, investiert haben, um daran zu entwickeln. Und jetzt, wo er halt dicht gemacht werden soll, melden sich da einige und meinen, aha, hier, nee, wir wollen da aber noch dran arbeiten. Da frage ich mich natürlich manchmal, ja, das Angebot, was das GNOME 3-Team vorher hatte, wurde das nicht richtig angenommen? War das zu unbekannt? Oder was kann man sich da vorstellen?
Ich glaube, vielleicht hat das so ein bisschen was mit dem ungeliebten Kind zu tun. Wenn ich einen Desktop entwickle und ich habe eine ganz klare Vorstellung dafür, Mensch, das wird jetzt die Zukunft und ich weiß, wo der Weg hingehen soll. Und man muss so ein bisschen so die Rückwärtskompatibilität, was das Konzept angeht, bewahren, weil sonst gewisse Leute einfach auf die Klappe fallen, weil sie es dann nicht benutzen können. Das war ja der Fallback-Modus. Dann ist es vielleicht so, dass man dieses Thema eher so ein bisschen stiefmütterlich angeht und sagt, oh, eigentlich will ich das ja gar nicht entwickeln, aber ich muss ja, also wir müssen das mitziehen, aber eigentlich würden wir unsere Manpower lieber da rein investieren in Zukunft und so, wie wir uns das neue Konzept von GNOME vorstellen. Und dann ist es natürlich schwierig, tatsächlich, wenn man nicht mit Herzblut dabei ist, dann sowas umzusetzen, glaube ich. Und wenn jetzt das GNOME-Team sagt, nee, jetzt schmeißen wir es ganz raus, dass dann natürlich ein paar Leute sagen, okay, aber wir nehmen uns das jetzt herbei und machen das jetzt richtig mit Herzblut als unser Hauptprojekt und völlig unabhängig von GNOME sorgen wir jetzt dafür, dass das von Leuten gemacht wird, die dazu wirklich Bock haben, dann glaube ich schon, dass das am Ende funktionieren kann.
Ja, darauf, wo ich eigentlich hinaus wollte, war, und das hast du ja teilweise auch beantwortet, ob es nicht auch ein Kommunikationsproblem des GNOME-Teams ist, weil im Normalfall, wenn ich jetzt freie Software richtig verstehe und interpretiere, wäre es ja auch möglich gewesen, dass die Entwickler, die jetzt diesen GNOME 3 Fallback-Modus weiterpflegen wollen als Konsortium, dass die ja früher hätten schon auf das GNOME-Team zugehen können und sagen können, ja, wir wollen die Komponente weiter für unsere Linux-Distro nutzen, können wir euch da nicht helfen oder können wir da nicht was am Code anpassen? Weil da gab es ja de facto keine Entwickler und ich bin mir auch fast sicher, dass wenn da Leute sich für interessiert hätten, dann hätte das GNOME-Team nicht entschieden, das tatsächlich einzustellen. Da ist halt nur die Frage, ist das ein allgemeines Kommunikationsproblem innerhalb des GNOME-Entwicklerteams?
Würde ich jetzt nicht ausschließen, könnte aber auch sein, dass das jetzt so ein kurzfristiges Aufschreien ist von irgendwelchen Leuten, die dann in 2, 3, 4 Monaten das Interesse dran verloren haben. Könnte aber auch auf der anderen Seite bedeuten, dass vielleicht war das so ein bisschen der Anstoß, dass sich jetzt überhaupt Leute gefunden haben, ne? Dass jemand gesagt hat, wir machen jetzt einen Haken dran und machen das Ding dicht und dass dann Leute gesagt haben, okay, pass auf, dann mache ich's. Also vielleicht ist es gar nicht nach draußen getragen worden, dass das Problem ist, dass es dafür gar keine Entwickler gab, aber das weiß ich nicht. Dafür bin ich in dieser Materie zu wenig drinnen bei GNOME.
Ja, ich denke, jetzt wird GNOME sicherlich, ich will mal eine ganz gewagte These aufstellen, weil ja GNOME jetzt auch mit der Version 3.7, also der aktuellen, dem Entwicklerzweig zur 3.8er Version, so ein bisschen zeigt, dass sie den klassischen Desktop tatsächlich wieder einbauen wollen. Also so eine Art Cinnamon bauen sie ja tatsächlich mit Hilfe von Extensions nach und wollen eine Classic-Oberfläche eben auf der GNOME 3 Shell-Basis machen. Und die sieht schon sehr vielversprechend aus. Und als ich die gesehen habe, habe ich ganz ehrlich gedacht, verdammt, hätten die das released gehabt anstatt den GNOME Fallback-Modus, also als Option einfach GNOME Classic und das neue, moderne GNOME 3 Shell aussehen, dann gäbe es die ganzen Forks wahrscheinlich gar nicht, weil das sieht einfach aus wie eine moderne Version von GNOME 2. Und aus diesem Grund würde ich fast die These aufstellen, dass wir von Mate dieses Jahr immer weniger sehen werden, dass es dieses Jahr vielleicht sogar sterben wird, das Projekt, dass wir dann mehr Konzentration bekommen werden in Sachen Cinnamon, dass das nicht so leicht aussterben wird, weil es jetzt halt eben sehr viele User auch gewonnen hat. In Sachen Entwicklung weiß ich nicht, wie es aussieht, aber es scheint zumindest aktiv zu sein. Und dass wir eine Stärkung von GNOME 3 sehen werden durch eben diesen GNOME 3 Classic-Modus, den immer mehr Leute dann sicherlich einsetzen werden und wahrscheinlich auch einige Distributionen dann anstatt beispielsweise Mate dann einsetzen werden.
Also das heißt im Prinzip ja, dass ich sag mal ein veraltetes Aussehen oder eigentlich ein traditionelles Aussehen auf neuer Technik. Da habe ich mich gefragt, warum das noch keiner gemacht hat.
Ja, das war ja der Versuch mit Cinnamon das so zu machen. irgendwie. Nur bei Cinnamon ist, aus meiner Sicht zumindest, ist dieser gewohnte Look von Linux Mint GNOME 2, also das, wie Linux Mint damals GNOME 2 das Aussehen gelassen hat, das war so das im Vordergrund Stehende bei Cinnamon. Und ist dieser typische GNOME 2 Look mit zwei Panels, also oben einem Panel mit Anwendungen, Orte und System und unten einem Panel mit Taskleiste, dass das eigentlich nicht umgesetzt worden ist von Cinnamon. Das ist sicherlich auch möglich, aber das ist nicht der Hauptfokus, und das sieht man auch bei den aktuellsten Cinnamon Versionen, dass das dieses zwei Panel Layout, wie eben damals GNOME 2 funktioniert hat, nicht so richtig funktioniert.
Aber es ist ja so ein bisschen das, was ich auch gesagt habe. Ich denke mal, GNOME 3 wird sich tatsächlich weiterentwickeln und wird auch so ein paar Projekte, Forks, die da jetzt entstanden sind, vielleicht wieder zurückschlucken oder zumindest die User, die dahin abgewandert sind, wieder anziehen. War ja auch bei KDE 4 damals so, dass ziemlich viele gesagt haben, nee, um Gottes Willen, ja, kein KDE 4, irgendwie sieht alles scheiße aus, ist irgendwie alles anders, funktioniert anders, komische, kein richtiger Desktop mehr, nur noch so komische Widgets, Applets, die ich da hinlegen kann, bla blub. Und jetzt würde ich auch nicht mehr auf KDE 3 gehen wollen, weil man hat sich irgendwie an alles gewöhnt und die Konzepte waren schon aus meiner Sicht die richtigen. Und jetzt benutzen halt doch viele Leute KDE 4, die vorher gesagt hätten, ne, würden sie nie tun. Und von daher könnte ich mir dieselbe Entwicklung auch mit GNOME 3 vorstellen, dass, wenn die Entwicklung jetzt einfach erstmal fortschreitet, dass dann tatsächlich einige andere Sachen oder einige andere User wieder zurückkommen.
Wobei ich bei KDE dann natürlich eher das Problem sah, dass die einfach nicht fertig war mit der Version. Also nicht das Problem, dass irgendwelche Sachen nicht möglich waren oder nicht mehr so waren wie früher, sondern sie waren ganz einfach nicht fertig. Als die ersten Versionen von KDE 4, die da von manchen Distributionen rausgegeben wurden, die waren einfach scheiße.
Da hat das KDE-Team einfach, glaube ich, ein Kommunikationsproblem gehabt, ein Publicity-Problem gehabt, weil die einfach eine 4.0-Version rausgebracht haben, die eigentlich nur für Entwickler war, aber das halt nicht irgendwie richtig kommunizieren konnten. Weil eigentlich eine neue Version, wenn die rauskommt, 4.0er-Version oder sowas, dann muss sie halt schon fertig sein. Und es war einfach eine Entwicklungsversion, es war eine Alpha-Version, die da rausgebracht wurde. Und ja, das ist. Aber KDE ist ein gutes Thema, weil KDE, da hat man ja auch, das haben wir auch ein ähnliches, ich will es nicht übertreiben, aber wir haben da auch ein paar Forks, würde ich das mal nennen. Also wir haben das Trinity-Projekt, das ja eigentlich auch recht stiefmütterlich behandelt wird. Also im Gegensatz zu Mate, was ja GNOME 2 so ein bisschen nachmacht, macht das Trinity-Projekt GNOME 3 nach oder ist eine Weiterentwicklung von GNOME 3?
Nee, KDE, KDE 3.
Von KDE 3 meine ich, ja. Und beim Trinity-Projekt, ich habe da noch keine Distribution gefunden, die das tatsächlich auch einsetzt. Und ich glaube, da war es auch ein halbes Jahr still, da gab es eine neue Version. Aber ansonsten ist es ja doch fast schon tot, würde ich fast behaupten, oder?
Also du kannst zumindest auf der Webseite von denen für alle möglichen Distributionen von OpenSUSE, Arch Linux, Mageia, bla blub, alles runterladen und dir installieren. Ja, es ist, glaube ich, tatsächlich da einfach ein bisschen spät. KDE 3 ist ja noch eine Weile gepflegt worden und die Distribution, nachdem es bei KDE 4 ja am Anfang, wie ihr gerade gesagt habt, ja ein paar Probleme gab, haben ja dann noch ziemlich lange auf KDE 3 gesetzt und sind dann erst irgendwann nach KDE 4 gegangen. Und da war der Desktop einfach schon stabil genug und ausgereift genug, dass die meisten User entweder tatsächlich auf KDE 4 gewechselt sind oder sich eine andere Oberfläche, Desktop-Oberfläche gesucht haben und es einfach nur noch relativ wenige Leute gibt, die diesem KDE 3 wirklich hinterher trauern. Und die paar Leute, auch die Entwickler, haben dann halt dieses Trinity-Projekt gestartet und es sind einfach wahrscheinlich zu wenig Anwender und die Distribution interessiert es auch nicht mehr. Ja, und weil es einfach schon, der Zug ist schon abgefahren, würde ich mal sagen.
Ja, dann, also das denke ich auch genauso. Also Trinity ist aus meiner Sicht toter, als Mate es eh sein wird, weil Trinity sich ja auch richtig verscherzt hat mit KDE-Entwicklern. Und ich glaube, Mate hat das ja nicht gemacht bisher mit den GNOME-Entwicklern. Und naja, müssen wir mal schauen. Aber ich glaube, Trinity wird dieses Jahr vielleicht nicht komplett sterben, aber es wird in der ja, Bedeutungslosigkeit verschwinden. Und ob wir dann noch eine neue Version sehen werden, das wage ich mal sehr zu bezweifeln. Aber dann gibt es ja noch so ein anderes kleines Projektchen, das nennt sich Razer Qt. Das ist ja im Grunde genommen ein kleiner Desktop, der so ein bisschen an LXDE erinnert, nur in komplett in Qt geschrieben ist. Könnte man das auch als eine Art, ja, Fork von KDE bezeichnen, weil es ja der einzige andere Desktop ist, der eben Qt einsetzt?
Ja, als Fork würde ich es jetzt auch nicht richtig bezeichnen. Es ist natürlich auch noch stark in Entwicklung. Ja, es ist jetzt noch nichts, wo ich sagen würde, es ist fertig, setzt es mal ein. Du hast gesagt, ja, LXDE ähnlich, es verbraucht halt sehr wenig Speicher, aber KDE und auch GNOME sind ja schon nochmal andere Projekte als jetzt zum Beispiel ein LXDE oder als jetzt ein Awesome oder wie auch immer. Da gehört ja schon immer noch viel, viel ringsrum dazu, viele Programme, ja, so ein Word-Ersatz, einen Musikplayer und was weiß ich alles. Und soweit ist dieses Razer Qt ja jetzt noch nicht. Und zurzeit ist es einfach mal eine nette Demo, sich anzugucken, dass man das Ganze auch, also Qt5 oder Qt5 auch mit wenig Speicher irgendwie auf älteren Rechnern zum Laufen kriegen kann, ohne dass man so viel Speicher braucht wie so ein aktuelles KDE 4. Aber ja, so richtig, wo da der Weg hingeht, kann ich jetzt auch noch gar nicht sagen. Sieht erstmal nett aus, aber so richtig sinnvoll, weiß ich nicht.
Also ich habe irgendwie das Gefühl auch, wenn es um KDE geht und um GNOME geht, wenn man das so ein bisschen vergleicht, ist ja interessant, dass bei KDE, obwohl es ja auch ganz zum Anfang den Aufschrei gab, es dann doch nicht so in Forks zerfallen ist, wie man das vielleicht befürchtet hat, sondern dass es ja Trinity ja auch recht spät dann erst kam. Und dass jetzt mit Razer Qt ja erstmal jetzt ein Versuch erstmalig gestartet wurde, überhaupt irgendwie eine Alternative vielleicht auf Qt-Basis zu schaffen. Die Frage ist natürlich, warum ist das Ganze so? Spielt da vielleicht auch eine Rolle, dass KDE jetzt allgemein, ja, der Begriff KDE jetzt sich nicht nur auf die Software bezieht, sondern eher auf eine Community, auf eine Gemeinschaft? Also, dass KDE relativ früh damit begonnen hat, auch wieder darauf zu setzen, die Gemeinschaft zu betonen und dass das bei GNOME so ein bisschen fehlt?
Also mir persönlich fehlt da jetzt einfach der Einblick in die GNOME-Community. Von daher ist es schwierig jetzt zu sagen. Also ich denke, bei KDE ist es tatsächlich so, was ich ja gerade schon gesagt habe, mehrere Distributionen sind erst später auf KDE 4 gegangen und da gab es einfach nicht mehr das Bedürfnis, wirklich noch so ein Fork zu haben, der irgendwie funktioniert auf älteren Systemen und mittlerweile tut KDE 4 ja auch überall, wo es tun soll. Von daher, ja, das ist schwierig zu sagen. Und bei GNOME Community, seitdem Ubuntu natürlich auf Unity gegangen ist, ist es auch noch mal ein bisschen schwieriger. Vorher war das ja so die leuchtende Distribution mit GNOME und da gab es natürlich noch mal einen Peak und da war GNOME wieder eins der meist eingesetzten Desktop-Oberflächen. Das ist jetzt natürlich doch noch mal anders, nachdem Unity draußen ist und es einfach noch mehr zerfallen ist als vorher.
Also ich finde aber trotzdem dieses Razer Qt sehr wichtig, genau nämlich aus dem Grund, was Leszek gesagt hat, indem es nämlich zeigt, es geht auch alles mit weniger Speicherhunger. Und das ist natürlich auch etwas, was, das ist so ein bisschen Konkurrenzkampf natürlich. Die zeigen jetzt, es geht. Und da muss natürlich KDE auch gucken, okay, verdammt, wir können jetzt nicht sagen, wir können es nicht. Wir können jetzt zwar sagen, okay, wir haben mehr Features und wir können viel mehr, aber im Prinzip ist das natürlich auch jetzt so ein bisschen Druck auf das Entwicklerteam von KDE und auf die Entwickler zu sagen, macht das doch mal ein bisschen so wie die. Und ich denke mal, das ist ganz gesund, um, ich sag mal, auch so ein Projekt so ein bisschen zu erden und nicht so irgendwie in Ebenen abheben zu lassen, die dann so ein bisschen unrealistisch werden.
Kann ja durchaus sein, dass sie davon noch was lernen. Also ich weiß jetzt gar nicht, wer Razer Qt entwickelt. Kann ja durchaus sein, dass sie sich den Code mal angucken und vielleicht ist ja tatsächlich ein paar spannende Sachen dabei. Aber KDE mit seinen KDE-Libs und so ist halt doch schon noch größer als und deswegen auch speicherhungriger als so eine ganz, ganz schlanke Desktop-Oberfläche, wie auch LXDE sie ist.
Also ich würde sogar fast schon behaupten, dass dass Razer Qt im Grunde genommen so ein Spiegelbild ist von KDE. Also wo das Ganze gespiegelt ist, weil bei KDE haben wir ein Ökosystem, was da geschaffen wurde. Ist gerade mit den KDE Libs, mit den ganzen Programmen, die alle sehr stark in KDE mit integriert sind, die nicht modular aufgebaut sind. Also nicht so, dass man sagen kann, okay, ich kann jetzt hier einfach mal einen Carve-Write oder sowas einfach auf GNOME installieren, sondern muss ich tatsächlich die ganze KDE Libs-Bibliothek nachinstallieren und so weiter und so fort. Und jetzt kommt halt so ein Razer Qt daher, das so eher wie LXDE funktioniert, das ja sehr modular aufgebaut ist. Also man hat hier ein paar Tools, da ein paar Tools, man kann das austauschen, man kann das austauschen. Und das ähnliche Konzept irgendwie fahren möchte, eben auf Qt-Basis. Dem fehlen natürlich aber dann auch noch Programme. Und ich glaube, dieses Modulare, das hat jetzt KDE auch so langsam begriffen. Zumindestens mit Qt 5, das ja auch modularer geworden ist, könnte es durchaus sein, dass jetzt das KDE Platforms 5, so wie es ja heißen wird, dann, was ja dann auch sicherlich im Laufe des Jahres dann weiterentwickelt wird, dass dann das auch sehr stark modular aufgebaut sein wird und dass wir dann KDE Libs so zerfallen wird in einzelne kleine Pakete und dass es in Zukunft eventuell möglich sein wird, die Schätzchen, die Programme, die richtig gut laufen, tatsächlich auch ohne sich den ganzen Ballast von KDE nachinstallieren zu müssen, man diese dann auch beispielsweise auf dem Razer Qt oder so einfach nachinstallieren kann und laufen lassen kann. Das wäre, glaube ich, eine ideale Situation.
Ja, wäre eine gute Entwicklung. Also wäre schön, das zu haben. Gucken wir mal, was da die Zukunft bringt.
Ja, gehen wir mal ein bisschen weg von den Desktops wieder hin zu Software. Und da ist ja eine Software-Sparte eigentlich so ein bisschen was vernachlässigt worden, würde ich mal fast behaupten. Das ist so die Audio-Video-Bearbeitungssparte. Audio vielleicht nicht so sehr, aber eher die Videobearbeitungssparte. Da gab es ja nichts so richtiges Professionelles. Bei Audio haben wir Ardour beispielsweise, was richtig Professionelles. Wir haben für Semi-Professionelle vielleicht ein bisschen Audacity. Und in Sachen Videoschnitt gab es halt KDE in Live eine lange Zeit in einer sehr instabilen Version. Jetzt mittlerweile bei den letzten Versionen ist es sehr stabil und auch sehr gut geworden. OpenShot. Wir haben Blender, das so ein bisschen versucht, in die 3D-Animationsgeschichte und Ecke reinzurücken. Aber wir hatten nicht so ein richtiges, ja, Profi-Videoschnittprogramm. Und das könnte sich jetzt im Laufe des Jahres ändern. Zumindest gab es ja schon eine Closed Beta davon. Das sogenannte Lightworks Videoschnitt-System. Was haltet ihr denn davon, dass wir jetzt also in Zukunft wahrscheinlich jetzt im Jahr 2013 auch eine finale Version von eben diesem Lightworks Videoschnitt-System bekommen werden?
Super Sache. Total toll. Also zeigt auch wieder, dass in Hollywood tatsächlich auch Linux, nicht nur Linux-Server eingesetzt werden, um die Filme zu rechnen, sondern halt auch Linux auf dem Desktop benutzt wird. Schön.
Ist das dann freie Software oder kommt das von irgendeiner Firma und ist kommerzielle Software?
Also es wird erstmal kommerzielle Software sein, aber es wird eine kostenfreie Version geben, die dann einige Features halt weniger haben wird, aber die dann auch halt eben kostenlos runtergeladen werden kann für die verschiedenen Linux-Distros und ja, dann einfach genutzt werden kann, solange man, glaube ich, nichts Kommerzielles damit macht tatsächlich.
Also ich bin ja ein totaler Freund von Blender und habe mich da einige Zeit damit beschäftigt, aber leider fehlt mir dazu die Zeit und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade. Ich wünschte mir manchmal, ich wäre schon Rentner. Und das ist schon spektakulär, was damit geht. Ich glaube auch, dass es professionelle Software gibt im 3D-Rendering-Bereich, die deutlich besser ist. Aber was Blender leisten kann dafür, dass es ein freie Software ist, das ist schon erheblich. Und wenn man sich dann guckt, was das Blender-Team da immer macht und auch dieser letzte Film jetzt, dieses Tears of Steel, wenn ich mich richtig erinnere, wo es halt darum ging, dass die Realszenen halt mit gerenderten Szenen bereichert haben, dass die beides gemerged haben, zusammengefügt haben, das ist schon ziemlich gut gewesen. Und dass diese Weiterentwicklung, die es da immer gibt, immer die Anforderungen eines Films zu nehmen und diese dafür geforderten Features dann in die Software zu übernehmen, das ist schon ziemlich hammerhart. Und der Film sah richtig gut aus und man kann da jetzt auch so gerenderte Objekte relativ einfach, in Anführungszeichen, in irgendwelche Spielfilmszenen übernehmen. Und das ist schon, also so ein Tisch irgendwie filmen, die Kamera bewegen und dahinterher dann so ein 3D-Blumenvase draufzustellen, das geht schon so, dass man das auch als Nicht-Profi versteht und das finde ich schon ziemlich spektakulär.
Ja, ich denke gerade auch, was den Bereich angeht, dass Blender ja auch immer mehr in die Profi-Schiene mit reinkommt und auch eventuell auch bei irgendwelchen Profi-Produktionen dann mit, zumindest mit Teil eingesetzt wird, zeigt ja auch schon ein bisschen, was die Qualität, was Open Source eigentlich auch leisten kann. Und ich bin echt mal gespannt, wie sich das dann jetzt weiterentwickeln wird im Laufe des Jahres und ob es dann tatsächlich auch Leute geben wird, die dann vielleicht auf die Kombination setzen, Lightworks als Video-Profi-Schnittsoftware und Blender vielleicht für Animationen oder sowas zu verwenden. Das ist auf jeden Fall eine super Sache, dass wir jetzt da im Linux-Bereich sicherlich auch aufgeholt haben. Und ja, ist ein Stück neue Software und ein Stück neuer Bereich, der dann sicherlich mit der Konkurrenz dann wieder mithalten kann.
Dieses Lightworks sollte ja auch mal Open Source werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal irgendwann kommt. Das müsste man halt auch sehen. Also jetzt ist es erstmal eine Freeware. Vielleicht werden die Quellen ja doch nochmal irgendwann freigelegt.
Das wäre auf jeden Fall erstrebenswert, wobei ich glaube, ganz freilegen werden sie es halt nicht können, weil ja der ganze proprietäre Codec-Mist, den es da so gibt von den verschiedenen Hardware-Herstellern und Firmen, ich glaube, den können sie, glaube ich, dann nicht freigeben. Die können nur ihren eigenen Video-Editor freigeben und mehr nicht. Aber das hängt ja alles miteinander zusammen. Naja, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt.
Dann wäre es Open-Core-Software.
Genau. Ja, dann gibt es noch ein interessantes Thema, das wir ja im Grunde genommen eigentlich auch davor stehen, dass jetzt so ein bisschen der Desktop langsam ausstirbt, sagen wir mal, der klassische Desktop, den wir so hatten als ja teilweise Spielekonsole-Ersatz, dann natürlich auch als Web-Surf-Station, als Musikstation und so weiter und so fort. Also die eierlegende Wollmilchsau, die stirbt so ein bisschen aus und wird, die ganzen Funktionen werden eher von ja Dingen übernommen wie unserem Smartphone, wie unseren Tablet-Computern. Das ist natürlich die Frage, inwieweit ist es noch wichtig, dass so ein Jahr des Linux-Desktops überhaupt noch auftritt? Ist das überhaupt noch relevant, dass Linux halt eventuell jetzt so langsam den Desktop-Markt für sich einnimmt?
Naja, also wenn du mal auf in irgendeine Arbeit reingehst, dann werden die meisten Sachen da wahrscheinlich immer noch nicht mit dem Tablet gemacht, ja. Von daher, oder in der Verwaltung, irgendjemand muss ja dieses Land auch irgendwie verwalten. Das wird wahrscheinlich auch noch nicht mit dem Tablet gemacht und nicht in der Cloud. Von daher wäre es schon immer noch wichtig, einen Desktop zu haben. Und für zu Hause, klar, verlagert sich ein bisschen auf den Fernseher, verlagert sich ein Teil auf einen Laptop oder auf, also ein Laptop, was vielleicht in der Cloud nur noch liegt, auf ein Tablet, wie auch immer, oft auf dein Smartphone. Aber ich merke es an mir, also ich würde nicht nur mit Tablet und Smartphone rumrennen wollen. Ich sitze doch ganz gerne doch noch an der Tastatur und tippe da drauf rum und mache Dinge. Von daher würde ich mal nicht sagen, dass der Desktop jetzt komplett aussterben wird.
Ich denke, dieses Aussterben des Desktops ist natürlich etwas, was momentan auch schön durch die Presse geht, weil natürlich die Verkaufszahlen von Heimcomputern, also die Computer für zu Hause, nicht mehr da sind. Dafür sehe ich zwei ganz große Ursachen. Erstens ist die, dass die Leistungssteigerung nicht mehr da ist. Ich bin jetzt schon so ein bisschen technikverliebt und mag so mit dem PC zu Hause allerhand Dinge machen. Trotzdem ist mein PC 7 Jahre alt. Also mein PC ist irgendwie 2005, 2006 gekauft worden und der funktioniert richtig gut, immer noch für das, was ich mache. Gut, es könnte deutlich schneller sein, aber es funktioniert erstmal. Die zweite Sache ist, dass sich das Bild des Computers im Laufe der Zeit geändert hatte. Wenn ich mich erinnere, ich habe meinen ersten PC bekommen, das war lange bevor ich Internet bekommen habe, obwohl es das da wahrscheinlich schon gab. Und da war so ein PC für mich so Spielebox und so ein bisschen Rumgetippe. Also hatte mit Internet nichts zu tun. Dann kam irgendwann das Internet und plötzlich war Internet war erst ein bisschen so Spartengeschichte für so ein paar Technikverliebte, aber es wurde ja irgendwann dann so richtig gesellschaftsfähig und dann wollte natürlich jeder Internet haben und das heißt, jeder Haushalt braucht, um ins Internet zu kommen, einen PC. Und diese Stellung, dieses Merkmal hat der PC in Zukunft nicht mehr. Man muss jetzt keinen PC mehr haben, um ins Internet zu kommen und dadurch ändert sich das Bild des PCs in meinen Augen wieder zurück zu dem, was er vor dem Internet war, nämlich eine Arbeitsstation und eine Spielebox. Und ich denke, in diesen Bereichen werden auch weiterhin PCs verkauft, auch in Zukunft. Aber es sind natürlich bei weitem nicht so viele, wie es in der Vergangenheit waren, weil nämlich die breite Masse, die damit ins Internet will, da andere Alternativen hat, die auch völlig verständlich da viel mehr akzeptiert werden, als wenn ich mir da irgendwie so eine Schüssel in die Ecke stelle mit Tastatur und alles, nur damit ich hier bei eBay steigern kann. Das geht mit einem Tablet oder ähnlichem viel besser.
Ja, ich glaube, dass das auch, glaube ich, einer der interessanten Dinge ist, die man da sehen kann, dass man sich halt zurückbesinnt darauf, dass man den Computer tatsächlich als Arbeitsgerät verwendet. Gerade wenn man überlegt, die ganzen neuen Tablets und Smartphones und die Software, die darauf läuft, wird ja auch zum Großteil oder die wird eigentlich fast ausschließlich auf einem Computer dann entwickelt. Und da gibt's ja dann auch so Computer wie beispielsweise das neue Dell-Laptop, das ja auch mit Ubuntu ausgestattet daherkommt und extra explizit für solche Entwickler eben gedacht ist, die eventuell Web-Applikationen oder halt eben auch Applikationen für Smartphones oder Tablets entwickeln wollen. Und es zeigt ja auch schon so ein bisschen, dass der Desktop dann sich eher in diese Sparte dann entwickeln wird, dass er halt als Arbeitsgerät fürs Büro beispielsweise, aber natürlich dann auch für die Entwickler, Entwicklungsgemeinde, für ja das Nachliefern von Content auf Smartphone und Tablets dann übrig bleibt. Aber interessant ist natürlich dann auch die Frage, wie sieht's dann jetzt beispielsweise aus mit so Sachen, also mit so Halb-Halb-Sachen, würde ich mal fast sagen. Also mit so beispielsweise Chromebooks, die ja dann nicht so richtige Arbeitsgeräte sind, weil ja fast alles bei denen in der Cloud läuft. Und also wie kann man das miteinander vereinbaren? Ich habe letztens gelesen, dass tatsächlich auf Amazon das meistverkaufte Laptop tatsächlich ein Chromebook ist. Das hat mich richtig verblüfft, weil ich gedacht habe, damit kann man nicht richtig arbeiten.
Zumindest auf Amazon kommen, ja. Also ich wäre jetzt auch kein Gerät, was ich mir zulegen würde, ja. Auch wenn es natürlich toll ist, wenn man Sachen in der Cloud hat und die dann, egal auf welchem Rechner man sich einloggt quasi, hat. Aber ich meine, wenn ich mir schon Hardware kaufe, dann doch bitte auch schön schnelle, leichte, mit viel Speicherplatz, um doch mal lokal ein paar Sachen zu machen. Und ich muss natürlich auch Audioschnitt machen. Auch das kann ich nicht in der Cloud machen. Da brauche ich viel Speicherplatz auf dem Gerät. Und von daher wäre sowas jetzt nichts für mich.
Aber für die breite Masse, wenn die wollen ein kleines technisches Gerät, was ihren Anforderungen genügt, und ob da jetzt eine Festplatte drin ist oder nicht oder ein Speicherchip, der einfach nur ins Internet verbindet oder sowas, ist ja egal. Hauptsache, es funktioniert. Und wenn das nur Leute sind, die das Ding brauchen, um viermal im Jahr irgendwie einen Brief zu schreiben, bevor ich dann eine elektrische Schreibmaschine kaufe, dann kaufe ich mir doch lieber so ein Ding.
Ja, das könnte auch einer der Gründe sein, weshalb man dann jetzt so ein bisschen auch versucht, dann die ganzen ja Chrome OS Applikationen, das waren eigentlich Web-Applikationen, dadurch versucht zu bereichern, indem man dann auch Android-Apps zulässt bald auf Chrome OS. Also das ist auch ein Versuch, der eher zeigt, wohin das Ganze mit dem Chromebook hingehen soll. Das ist eher eine Art Tablet mit Tastatur und Maus wird als ein richtiger PC. Jetzt ist natürlich interessant, wie könnte sich das eventuell auf die Verbreitung von Linux auf Desktop-Geräten so ein bisschen auswirken mit Hilfe dieses Chromebooks. Ich habe ja schon erwähnt, bei Amazon.com ist es halt das Best-Selling-Laptop. Und da ist halt natürlich die Frage, wenn jetzt Lenovo hat ja jetzt angekündigt, zusammen mit Google halt ein weiteres Chromebook zu bauen, das auch mit einem Intel-Prozessor ausgestattet sein wird. Und es soll auch eine große Festplatte mit rein. Und es schreit ja förmlich danach, dass wahrscheinlich dann auch diese Android-Apps dann auf Festplatte installiert werden und nicht online laufen werden. Könnte sich das eventuell dadurch, dass sich halt jetzt dann, weil ja Chrome OS ein Linux ist, also mehr Linux drinsteckt als in Android, dass das sich vielleicht dann auch dazu entwickeln wird, dass sich Leute so ein Chromebook dann kaufen, weil es billig Geld kostet und dass dann Leute tatsächlich auch mal dahin gehen und sagen, okay, ich installiere dann mal ein Ubuntu drauf oder ich probiere es mal aus mit einem Live-USB-Stick oder sowas. Könnte das dann die Leute auch dazu bewegen, sowas zu machen oder was haltet ihr davon?
Also ich glaube nicht, dass Leute, die sich ein Chromebook kaufen, außer vielleicht so ein paar verrückte Technikspieler, da dann ein Ubuntu drauf installieren oder das mit einem USB-Stick machen, wenn die sowas kaufen, dann einfach, weil es billig ist und weil sie halt wirklich nicht sehr viel machen mit einem Rechner und das einfach verwenden. Und da ist ihnen, glaube ich, auch egal, was da drauf ist. Wenn jetzt Google gesagt hätte, wir machen, keine Ahnung, wir machen das mit Windows irgendwie, so außer dass es aussieht wie Windows, würde es wahrscheinlich auch keinen jucken.
Ich glaube, dass die Hersteller versuchen werden, das nach Möglichkeit zu verhindern. Ich habe so das Gefühl, dass das so ein bisschen so sein könnte wie bei Amazon der Kindle. Der Kindle ist ja ein Gerät, wovon Amazon ganz ehrlich sagt, okay, passt auf, damit wollen wir gar kein Geld verdienen, weil wir möchten gern, dass ihr das benutzt, um bei uns zu kaufen. Und wenn ihr das tut, dann verdienen wir damit Geld. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei Chromebooks oder anderen Geräten in dieser Klasse, die darauf ausgelegt sind, vieles in der Cloud zu machen, genauso läuft, dass der Hersteller sagt, okay, eigentlich verdienen wir Geld damit, dass ihr eure Daten bei uns lagert, wie auch immer, indem wir da Werbung einblenden oder weiß der Kuckuck was. Und deshalb könnt ihr damit erstmal machen, was ihr wollt, aber ihr bitte nichts anderes installieren, weil damit nehmt ihr uns die Grundlage, mit dem wir dort Geld verdienen.
Ja, die Frage wird ja sein, das, was ich mir so vorgestellt habe, ist ja im Android-Markt, wenn man da auf irgendwelche Probleme gestoßen ist oder auf Einschränkungen auf Android-Systemen selber, dann kamen ja auch relativ schnell diese Mods hoch. Und dann gab es ja auch normale Leute, will ich mal sagen, und nicht nur Technik-Freaks, die dann irgendwann mal auf die Idee kamen, weil sie jetzt eine uralte Android-Version hatten oder ihr Android nicht so lief, wie sie es wollten, einfach mal so eine Mod drauf zu installieren und das auszuprobieren. Also könnte das nicht bei so einem Chromebook mit einem Chrome OS, das ja eigentlich ein vollständiges Linux ist, aber sehr eingeschränkt eben daherkommt, eventuell auch ein Grund sein, da normales Linux drauf zu installieren?
Also für den Otto-Normalverbraucher kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Für den Bastler sicherlich, schon allein des Basteltriebs wegen, aber für den Otto-Normalverbraucher, da fehlt mir ein bisschen die Fantasie.
Sehe ich so wie Sebastian. Also ich glaube auch nicht, dass es der Normaluser machen wird. Der kauft sich ein Ding und will das so benutzen, wie es da ist. Das ist genau das gleiche Problem, was es bei den Smartphones ja auch gerade gibt. Wir haben nur Android und iOS und vielleicht noch Windows 8 oder wie auch immer das Phone-Dingsbums da gerade heißt. Alles andere ist nicht existent, weil es keine Hardware dafür gibt, die man im Vodafone Online T-Mobil G-Dings-Shop sich einfach so mitnehmen kann und es funktioniert einfach. Also es ist, dass sich Leute irgendwas installieren, das müsste dann halt schon wirklich eine ganz, ganz große Not sein. Und ich glaube nicht, dass der Otto-Normalverbraucher sich extra nochmal ein Linux dazu installiert. Also vielleicht nochmal extra Programm, wenn das irgendwie mit einem Klick geht, aber auch das wird nur ein geringer Prozentsatz machen.
Ja, dann werde ich mal gegen euch beide so ein bisschen wettern und sagen, es wird sowas geben. Also es wird vielleicht nicht den ganz großen Consumermarkt so einnehmen, aber es wird, glaube ich, außerhalb der Entwickler- und Hackergemeinde so ein bisschen auch Leute geben, die das dann machen werden. Also genauso wie es Leute halt gibt, die auch vom Hacken und von Technik nicht so viel Ahnung haben und sich so ein Cyanogen-Mod drauf installieren oder installieren lassen, wird sicherlich auch Leute geben, die das dann mit so einem Chromebook auch machen werden. Interessant wäre natürlich, wenn Google oder wenn Lenovo dann mit vielleicht noch einem weiteren Partner dann vielleicht so ein Dual-Boot-System mit einbringen könnte, dass man mit einem Klick ändern könnte, aber naja, müssen wir mal schauen. Aber Ingo, du hast ein interessantes Thema angesprochen, nämlich das haben wir mal Jahr der Linux-Smartphones genannt, weil ja in diesem Jahr eine ganze Menge an Smartphones rauskommen, die eben mit so einem Linux unter der Haube laufen sollen. Da fallen mir so direkt ein, so Tizen, Sailfish OS, Firefox OS, Open Web OS. Und eventuell werden wir auch ein Ubuntu Phone OS sehen dieses Jahr. Was haltet ihr denn von dem Jahr des Linux-Smartphones? Werden wir den Durchbruch jetzt erleben als ja dritte Komponente? Wird das Android ablösen? Wird es vielleicht iOS ablösen? Oder wird es eher eine Nische bleiben?
Also ich fände total spannend, wenn wir dieses Jahr das Jahr des Linux-Smartphones nennen können. Ich glaub's aber nicht. Also ich hätte super gern ein Gerät, was nicht Android ist, was offen ist, so wie es Maemo und Migo früher waren, was ja leider einfach nichts geworden ist, weil Nokia einfach nur Pfeifen sind. Und von daher wäre es total cool, wenn mit Tizen oder mit was weiß ich, OS, Firefox OS jetzt endlich mal Geräte kommen, die halt wirklich offener sind, als es Android ist, die so ein richtiges Linux sind und nicht so ein verkrüppeltes mit irgendwie Java, Dalvik, WM, Gedöns, blablub. Und man da richtig viel schönes Zeug mitmachen kann und da tolle Programme drauflaufen und es wäre super. Ich glaube aber nicht, weil solange da nicht Hardware in großen Massen produziert wird und solange das, wie gesagt, nicht bei den ganzen Providern ist, also die Mobilfunknetz-Operator, Betreiber, solange die das nicht verkaufen und es halt noch lieber verkaufen als Android und iOS, glaube ich es nicht dran. Also sie verkaufen wahrscheinlich schon nicht gerne iOS, weil sie da einfach nichts dran verdienen oder nur sehr wenig dran verdienen. Deswegen verkaufen sie schon lieber Android und weil sie da einfach mehr anpassen können an dem Gerät und vielleicht auch ihren eigenen Store drauf tun können oder was auch immer. Ja, da hängt es dann halt auch bei diesen Betriebssystemen davon ab, wie viel die Mobile Operator da einfach mitreden, wie viel Änderungen sie da an diesem Betriebssystem machen und wie frei die dann hinterher wirklich noch sind und oder wie angepasst auf irgendein Netz die dann sind. Ja, also ich würde es mir total wünschen, aber ich glaube dieses Jahr noch nicht, vielleicht ja nächstes Jahr. Und ob es nächstes Jahr nicht schon oder ob es dieses Jahr nicht auch schon zu spät ist, ach ja.
Naja, aber zumindest hast du ja gesagt, dass es zumindest in einer kleinen Nische doch das Bedürfnis gibt nach einem Linux, nach einem offenen, nach einer offeneren Plattform als Android und vielleicht auch nach einer dritten Plattform neben iOS und Android, die dann halt eben diese Offenheit und dieses ja Community-Feeling, dieses Linux-Feeling auch so ein bisschen hat. Da ist halt die Frage, was haben die denn für Chancen, wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass sie ja jetzt hier nicht direkt in Europa losschlagen werden, zumindest Firefox OS und Sailfish, sondern ja eher auf Märkten losschlagen, wo die ja noch ein bisschen was umstrittener sind. Also Brasilien ist, glaube ich, für Firefox OS angedacht, also zumindest Südamerika und China eher für Sailfish OS. Und da gibt's ja keine, also da würde ich mal sagen, da gibt's keine Monopolstellung von iOS und Android in diesen Märkten. Gäb's da nicht eine Chance, wenn sie sich da durchsetzen, dass sie dann vielleicht nicht in diesem Jahr, aber dann vielleicht in dem kommenden Jahr dann tatsächlich dann auch in Europa, in Amerika dann einen Fuß fassen können?
Es gibt zwei Faktoren, die dabei eine ganz wichtige Rolle spielen. Der erste Faktor, es gibt es Hersteller, die das Ding bauen, also die bereit sind, ein Mobiltelefon mit diesem Betriebssystem herzustellen. Das ist nicht der einzige wichtigste Grund. Das sieht man sehr schön bei Nokia und seinen Windows 8 Phones. Die bauen, da baut der ehemals größte Hersteller von Handys oder vielleicht auch noch immer, ein Windows Phone und keiner will es haben. Und zum anderen natürlich die Benutzerakzeptanz. Wenn du ein Market hast oder einen Shop hast für Applications, für Apps, der leer ist, dann wird dieses Telefon niemand kaufen, weil es ist nun mal ganz einfach so, wenn da niemand neben mir sein Android-Telefon zückt und da drauf Angry Birds spielt oder sonst irgendwas und mein Telefon kann das nicht, dann ist mein Telefon scheiße und das von dem anderen besser.
Das spielt aber, glaube ich, beim Verkaufen, beim ersten Verkaufen überhaupt gar keine Rolle, weil der Otto-Normalverbraucher hat sich vielleicht mal ein bisschen vorher umgehört, aber in der Regel geht er einfach zu seinem Mobilfunkbetreiber und sagt, ich hätte gerne mal so ein neues Telefon irgendwie. Ich habe da mal was vielleicht von Android gehört, vielleicht aber auch nicht. Geben Sie mir doch mal irgendwas, was Sie hier empfehlen. Und da hängt es dann halt auch davon ab, was dieser Operator dann jetzt gerade verkaufen will. Und dann würde das auch erstmal ausreichen, wenn da jetzt nicht zigtausend Applikationen schon drauf laufen. Weil, die meisten Leute beschäftigen sich nicht damit und nehmen halt das, was ihnen empfohlen wird.
Ja, ich glaube auch, dass die Apps und die Anzahl der Apps, die jetzt im Store sind oder im Market sind, nicht so bedeutsam sind erstmal für die Kaufentscheidung, sondern eher die Apps, die man halt standardmäßig nutzen möchte, also Telefon-App, SMS-App, E-Mail-App und der Webbrowser, die müssen erstmal stimmen. Und ich glaube, die Leute nutzen auch die ganzen Apps, die es ja im Store gibt, die werden ja auch teilweise von den Leuten gar nicht immer benutzt, sondern wenn man so einen Otto-Normalverbraucher sieht, der benutzt 3, 4, vielleicht maximal 5 oder 6 Apps auf seinem Smartphone und das war's dann eigentlich auch schon. Es kommen vielleicht immer mehr hinzu, aber das ist halt meistens auch, sehe ich zumindest eher eine Art Daddelphone, also wo Leute dann ein bisschen was rumspielen, wenn sie gerade in der Bahn sitzen oder gerade keine Zeit oder gerade zu viel Zeit haben, wollte ich sagen. Also irgendwie so sehe ich das Ganze eher. Und da ist natürlich die Frage, ob da nicht auch durch interessante Konzepte, gerade das, was man auf Sailfish OS gesehen hat mit dem Swipe-Konzept, bei Open Web OS hat man es gesehen, ob man damit dann nicht eventuell dann auch, Ubuntu Phone hat man es auch gesehen übrigens, ob man es da nicht dann auch schaffen könnte, Leute dafür zu begeistern, weil eben die Bedienung so anders ist und so interessant ist, vielleicht auch so intuitiv ist, so. Und vielleicht ja auch dann die Geräte, die ja dann rauskommen sollen. Es sind ja, glaube ich, bei Firefox OS hat man ja bereits erste Geräte schon produziert, gesehen. Beim Ubuntu Phone wird es ja wahrscheinlich keine geben. Und beim Sailfish OS warten wir alle gespannt drauf. Bei Tizen gibt es ja auch schon so eine Demo, Demophone, was aber auch noch nicht fertig ist. Also, wenn die Hardware gut aussieht, glaubt ihr, dass das nicht auch ein großer Faktor ist, dass sich so ein Smartphone dann durchsetzt?
Also die Kombination muss stimmen, Hardware, Software. Und wie gesagt, das muss in großen Stückzahlen da sein. Die Operator müssen es verkaufen. Dann setzt sich es vielleicht durch, aber nicht dieses Jahr.
Also ich würde es mir wünschen, weil mir so ein freies Telefon gefallen würde und Konkurrenz auf dem Markt nie schadet. Aber momentan kann ich es mir noch nicht vorstellen.
Gut, dann würde ich wieder mal euren Plan durch zunichte machen, das alles schlecht zu reden, und würde sagen, doch, es wird sich durchsetzen. Und zwar würde ich sogar sagen, so, ja, Sommer und gegen Ende des Jahres werden wir mehr Verbreitung finden von diesen Smartphones. Wir werden zumindest ein Selfish OS Smartphone sehen, da bin ich mir relativ sicher. Wir werden von Samsung ein Tizen OS sehen, das auch vielleicht auf einem Galaxy-Produkt vorinstalliert kommt. Und sicherlich dann auch in Europa irgendwann mal erscheinen wird oder zumindest da irgendwie auftauchen wird über Umwege. Und dann werden wir sicherlich eine größere, interessante User-Gemeinde da sehen, die sich eventuell auch zunächst einmal um diesen Open-Source-Gedanken dieser Geräte dann stürzen wird und dann vielleicht erstmal so freie Software. Also wir werden sicherlich erstmal Entwickler finden, oder die müssen ja erstmal Entwickler finden. Und dann so gegen Ende des Jahres, wenn halt eben viele Entwickler drauf angesprungen sind, wird sicherlich auch dann vermehrt Leute geben, die sich eventuell auch dafür interessieren und das dann auch einsetzen werden, um einfach mal zu sehen, ja, hier ist was anderes, was Neues, was wir noch nicht kennen. Das ist sicherlich auch ein Grund, der viele dazu bringen wird, dann so ein Gerät vielleicht zu nutzen.
Aber so ein Ubuntu-Phone wird noch nicht rauskommen.
Ne, also da bin ich mir relativ sicher, dass sowas nicht rauskommen wird. Es wird Anleitungen geben, ähnlich wie beim Nexus 7, wo man sich auch in Ubuntu nachinstallieren konnte, wird es vielleicht auch einen Installer geben unter der Linux-Gemeinde, wo man einfach auf so einem Nexus-Gerät sich so ein Ubuntu-Phone installieren kann als Image, aber so eine Hardware, Ubuntu-Phone-Hardware, wird es nicht geben. Da bin ich mir relativ sicher. Vielleicht wird es gegen Ende des Jahres eine Ankündigung geben für nächstes Jahr, dass es dann irgendwann eine Hardware geben wird. Also richtig was zum Anfassen, würde ich mal fast sagen, mit Ubuntu. Aber ansonsten sehe ich da eher schwarz.
Na, siehst du, da siehst du doch schwarz. Also doch nicht ganz so optimistisch. Nee, also das ist ja das, was ich auch gesagt habe. Also es wird dieses Jahr noch nicht das Jahr des Linux-Smartphones, auch wenn jetzt endlich mal ein paar Geräte rauskommen und die ganzen Leute, die vorher dieses N900 oder N9, also diese Maemo-Geräte, Migo-Geräte noch von Nokia-Zeiten benutzt haben, die müssen alle irgendwo hin und die warten alle sehnlichst auf ein neues, freieres Linux, mit dem man endlich mal wieder mal auf dem Telefon richtig schön Sachen tun kann. Und von daher hoffe ich natürlich auch, dass irgendwas rauskommt, aber ich sehe das jetzt noch nicht in riesengroßen Stückzahlen, aber vielleicht jetzt 2014.
Man muss natürlich differenzieren, was die einzelnen verschiedenen Betriebssysteme angeht, und da ist natürlich das Ubuntu das Neueste und das Jüngste, und da ist klar, dass es dass dieses Jahr nichts wird. Das hat ja Canonical selber gesagt, dass es dieses Jahr nichts wird. Und deshalb sehe ich da auch ganz klar schwarz. Bei den anderen Sachen, da sind ja jetzt Ankündigungen für dieses Jahr schon vorgesehen. Deshalb würde ich das ein bisschen positiver sehen. Naja, damit wir uns nicht zu lange damit beschäftigen oder daran aufhalten, wollen wir zu anderer Hardware kommen, die eventuell auch mit Linux ausgestattet wird oder mit Android oder sowas ähnlichem. Was denkt ihr denn, wird man dieses Jahr eventuell Leute ganz komische, ja, verrückte Cyborgs rumlaufen sehen mit einer Google Glass ähnlichen Brille, die dann mit sich selbst reden?
Und die auf ihrer Haut ein Display haben und rumtippen können dann so, ja, also Tastatur? Nee, glaube ich nicht. Sorry, glaube ich nicht.
Ich glaube, dass es tatsächlich nur eine einzige Industrie auf der ganzen Welt gibt, die mit solchen Geschichten sowas tatsächlich etablieren kann. Und zwar sind diese Techniken deutlich gemacht für Pornos. Und solange die Pornoindustrie sowas nicht benutzt, wird es sowas nicht geben.
Die haben ja schon zumindest Interesse bekundet da an der API oder an dem, was Google da vorgeschlagen hat, weil Google hat ja auch gemeint, dass die jetzt demnächst so eine API bereitstellen wollen und da schon ein paar Testgeräte an Entwickler rausgeben wollen. Also ich kann mir das auch schlecht vorstellen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sich dann ein paar Entwickler irgendwann mal im Keller irgendwo treffen und dann alle mit so einer komischen Google-Brille rumlaufen. Aber solange das nicht so, sagen wir mal, auch ein modemäßig interessant wird wird man da, glaube ich, wenig bis gar keine Leute auf der Straße mit so einer Glasbrille rumlaufen sehen. Und ich glaube auch vergleichbare Geräte, ich habe da jetzt von einem anderen Hersteller auch gehört, der da auch sowas Ähnliches rausbringen soll, das jetzt schon jetzt in Q1 erscheinen soll, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sich das so durchsetzen wird.
Ja, 2020 dann auf jeden Fall, weißt du, wenn das irgendwie direkt in deine Brille, also ich bin ja Brillenträger, wenn das jetzt überhaupt gar nicht mehr auffällt und da einfach in meiner Brille irgendwie eingebaut wäre und die genauso leicht wäre, wie sie jetzt auch ist, dann würde ich das sofort machen. Da kann sich das auch von mir aus gleich mit meinem Telefon pairen und anrufen und mit der Statusinformation anzeigen. Bitte keine Werbung, aber sonst alles gerne. Würde ich sofort haben wollen, aber nicht dieses Jahr, nicht nächstes Jahr und nicht dieses Jahrzehnt.
Interessant ist ja, dass die Technik eigentlich schon da ist. Also hier so Spracherkennung, das funktioniert ja auch immer besser. Siri und Googles Spracherkennung, die funktionieren ja auch relativ gut. Und ich glaube, das, woran es auch scheitern wird, ist halt, dass man auch immer noch ein Smartphone braucht. Und das nur in Kombination mit dem Smartphone und eben der Funkstrecke, die wahrscheinlich über Bluetooth oder so aufgebaut wird, überhaupt dieses Google Glass Gerät funktioniert. Und das so eher eine Art Monitorersatz ist für das Smartphone mit eben einem Mikrofon und einer kleinen Kamera. Aber dann auch irgendwie auch so einen Preis hat wie so ein vollwertiges Smartphone oder zumindest gerüchteweise so einen Preis haben wird wie ein vollwertiges Smartphone. Und ist das sicherlich auch einer der Gründe, weshalb das dann wahrscheinlich scheitern wird.
Also ich sehe da eine ganz große Parallele zu etwas, das schon mal gegeben hat. Und zwar kann man ja gar nicht sowas vorausahnen, wo der Trend hingeht, auch der modische Trend oder was auch immer. Ich weiß noch, damals hieß es, kein Mensch kann sich vorstellen, mit einem Handy rumzulaufen. Dann sind irgendwann alle Leute mit einem Handy rumgelaufen. Aber dann, und das finde ich viel wichtiger, dann hieß es irgendwann, und irgendwann sind wir so weit, dann können wir Handys so klein bauen, die kann man als Armbanduhr tragen. Dann braucht kein Mensch mehr eine Armbanduhr und kein Mensch braucht ein Handy, weil man hat dann ein Handy-Armband quasi, ne, Uhrzeit wird angezeigt und du kannst damit telefonieren, so wie bei Michael Knight und hier bei Kid damals, ne, in den 80ern, und du musstest dir das Ding nicht mehr mit dir rumschleppen. Das hätte ich damals so unterschrieben, dass der Trend dahin geht. Tatsächlich laufen heute die Leute mit Telefon durch die Gegend, die irgendwie noch viel größer sind als damals 1995, weil man da drauf rumtatschen will. Ich glaube deshalb, dass man solche technischen Entwicklungen, die sehr viele Menschen betreffen könnten oder würden oder sich nur rechnen, wenn sie ganz viele Menschen betreffen, gar nicht voraussehen kann, weil das ein Trend ist und den kann man einfach nicht berechnen.
Aber so zumindest eine Tendenz können wir so ein bisschen geben. Und ich glaube auch, dass wir dieses Jahr Google Glass wird es wahrscheinlich nur bei Entwicklern geben, aber in freier Laufbahn werden wir da nichts von sehen. Und das wird noch ein paar Jährchen dauern, bis da was rauskommt. Das muss ja auch, glaube ich, irgendwie modisch zusammenpassen, weil die Prototypen, die ich jetzt bisher gesehen habe, das war ja eher nichts, was ästhetisch irgendwie ansprechend war. Ja, ein interessantes Thema, was wir ja auch letztes Jahr vorausgesehen haben, waren ja die sogenannten Convertibles, also quasi Smartphones, Tablets und Computer in einem. Und da haben wir eigentlich letztes Jahr wenig von gesehen. Und es ist jetzt meine Frage, werden wir eigentlich dieses Jahr was davon sehen?
Du meinst so Padphone und Gedöns oder was?
Ja, das, was irgendwie so in die Richtung geht, dass man ein Smartphone eben auch als Tablet-PC nutzen kann und dann eventuell auch in eine Dockingstation reinstecken kann und dann als PC nutzen wird. Weil das war ja auch so eine Vorstellung. Ich kann mich ganz genau erinnern, wo wir letztes Jahr uns darüber unterhalten haben, dass das etwas ist, was wir uns gewünscht haben eigentlich.
Ja, ich war letztes Jahr nicht dabei, deswegen weiß ich jetzt gar nicht mehr, was ihr da besprochen habtet, aber außer Asus weiß ich gar nicht, baut da noch jemand so Dinge? Also Asus hat jetzt die zweite Generation von seinem Padphone rausgebracht, sieht nicht schlecht aus, wackelt aber irgendwie ein bisschen. Ich könnte mir das schon vorstellen, dass das doch noch ein größerer Markt wird, aber gerade noch nicht. Das dauert wahrscheinlich auch noch ein paar Jährchen irgendwie. ich fände es nicht schlecht, ja, wenn du nur noch dein Telefon hast und mit dem Telefon irgendwie einfach reinsteckst und dann dein Tablet hast und wenn du an das Tablet noch eine Tastatur anschließt, hast du deinen Laptop. Ja, kann ich mir gut vorstellen, aber da sind wir noch nicht. Also ich kenne jetzt gerade mal nur dieses Asus Padphone und diese Transformer Prime da Serien irgendwie, wo du zumindest eine Tastatur relativ einfach anbauen kannst. Ich finde die vom Konzept her nicht schlecht, hat sich jetzt aber nicht groß durchgesetzt.
Ich denke, das wird kommen. Ich glaube, das wird kommen, weil nein, ich bin mir nicht sicher, ob es kommt, aber es wäre die einzige Möglichkeit oder die einzige vernünftige Möglichkeit, nicht die Cloud zu benutzen. Davon wird es abhängen, ob es sich durchsetzt. Wenn du deine Daten auf einem Telefon hast und hast sie direkt auf dem PC, weil es durch die Cloud synchronisiert wird, dann macht es für dich keinen Unterschied, ob du dann dein Telefon in den PC steckst oder nicht. Wenn du diese Synchronisation aber nicht möchtest, dann ist es wichtig, dass das System das kann. Ich denke mal, da wird es davon abhängen, ob es sich tatsächlich durchsetzt, ob das nämlich so gewollt ist, dass man diese Synchronisation nicht hat. Ansonsten werde ich davon ausgehen, dass die Leute sagen, okay, wenn es eh synchronisiert wird, warum sollte ich da mein Telefon um Gottes Willen in den Bildschirm stecken? Da kann ich mir auch meinen 6 Jahre alten PC hier hinstellen und braucht man ja keinen neuen kaufen und keine Dockingstation, sondern die Daten werden ja eh synchronisiert.
Ja, da ist natürlich die Frage, wenn wir sowas machen, werden da nicht ganze Industriezweige dann kaputt gehen, wenn wir tatsächlich solche Convertibles haben? Also gerade die PC-Hersteller oder sowas, wenn die dann als weitere Konkurrenz dann jetzt ihr Smartphone direkt, das Smartphone denen direkt eine Angriffsfläche bietet, indem sie dann halt auch als PC fungieren, indem man es einfach in die Dockingstation reinsteckt. Das ist vielleicht auch ein interessanter Gedanke, der da kommen könnte, weshalb das vielleicht auch bisher noch nicht so richtig abgehoben hat, weil die Hersteller alle Angst haben, dass denen halt eine Einnahmequelle dann so ein bisschen wegbricht und sie noch kein Konzept haben, um irgendwie das Ganze mit eben diesem Convertible-Konzept wieder einzuholen.
Ach je, wenn man davon ausgeht, dann, ich meine, es sind schon so viele große Industrien untergegangen, schon so viele große Unternehmen und neue gekommen. Mein Gott, das ist halt der Lauf der Welt. Es ist natürlich schade, wenn die großen Unternehmen das dann irgendwie blockieren, verhindern. Ich fände es nett, sowas zu haben, aber zurzeit sehe ich es nicht kommen. Also ich denke tatsächlich irgendwie, die Leute werden tatsächlich eher mehr die Cloud benutzen. Internet wird immer schneller mit LTE und pipapo. Dann kann man sich immer noch entscheiden, nehme ich jetzt zu Hause Device A mit, nehme ich B mit oder nehme ich C mit. Ja? Nehme ich das Tablet, nehme ich Smartphone, nehme ich einen großen Laptop, in Anführungsstrichen groß, mit oder nehme ich alles mit oder wer das Glück hat und so ein Convertible hat, kann sich ja dann nur die entsprechenden Extensions immer mitnehmen. Ich könnte mir schon sowas gut vorstellen, sowas auch selber zu haben und zu benutzen, aber ich sehe es jetzt noch nicht für die große Masse, muss ich ganz ehrlich sagen.
Könnte es nicht auch eventuell daran liegen, dass es bisher noch keinen Hersteller gibt, der das so richtig so, sagen wir mal, richtig gut integriert hat? Also wir haben ja nur von dem Padfon geredet von Asus, aber so ein richtig anderer Hersteller gibt's ja da nicht. Könnte da eventuell nicht die Idee von dem Ubuntu-Phone-Konzept, dass man einfach so ein Smartphone hat, dass man es, wenn man es in eine Dockingstation reinsteckt, als das normale Ubuntu-Desktop-System hat und wenn man es an den TV-Gerät anschließt, dann die TV-Oberfläche hat, ist das vielleicht nicht auch ein richtiger Schritt, das so also nahtlos zu integrieren? Und wenn das jetzt noch mit einer vernünftigen Hardware gekoppelt wird, dass das dann erfolgreich wird?
Damit begibst du dich aber auch in den goldenen Käfig eines Herstellers und das ist etwas, was ich nie mag, egal ob da Apple oder Ubuntu draufsteht.
Das kommt, glaube ich, auch auf den Hersteller an, ne? Also es kommt auf den Hardwarehersteller an, weil Ubuntu ja selber doch ein offenes System ist und du dann was ändern könntest.
Wenn das so kommen würde, ja, ich glaube aber, dass es nicht so kommt und dann werden die Hersteller dafür sorgen, dass du kein fremdes Telefon an ihren Bildschirm anschließt.
Ja, dann kommen wir, glaube ich, auch schon zum nächsten Thema, was ja auch jetzt gerade zu Anfang des Jahres so ein bisschen die Runde gemacht hat, nämlich UEFI und Secure Boot. Auch eine Technologie, die halt eben von den Herstellern genutzt wird, gerade diese Secure Boot Technologie, um eben, um es böse auszudrücken, die Konkurrenz so ein bisschen auszusperren und alternative Systeme irgendwie auszusperren. Was haltet ihr denn davon? Wie wird sich das Ganze weiterentwickeln? Wir haben ja jetzt diesen, ich würde schon fast sagen, Skandal mit Samsung und dem UEFI und dem Secure Boot, das in Zusammenhang mit Linux dann dafür sorgt, dass man irgendwie sein Notebook schrottet. Wobei ich ja immer noch so im Verdacht habe, Samsung hat das irgendwie mit Absicht gemacht, um irgendwie Microsoft unter die Arme zu greifen. Aber das ist nur meine Vermutung, weil wer sich das ja mal ein bisschen durchgelesen hat mit Samsung und so, hat ja Samsung den Treiber selber rausgegeben und als die Linux-Kernel-Entwickler gefragt haben, ja, ihr macht da irgendwie Memory-Poking, ist das denn so gut, ist das denn richtig? geht das denn so? Und die meinen, ja, ja, kein Problem, kein Problem. 2 Jahre später und dann haben wir jetzt irgendwie kaputte Samsung-Laptops, weil eben dieser Treiber Amok läuft.
Ich würde einfach sagen, das ist eine peinliche Geschichte für Samsung. Also sorry, ich meine, und jeder, der sein Gerät kaputt macht auf dem Weg, bringt es halt zurück und sagt, ich hätte gern neues. Ihr habt da Scheiße gebaut. Also es liegt ja jetzt nicht an Linux. Also natürlich schon irgendwie. Und sie haben ja jetzt auch, zumindest die neuesten Ubuntu-Versionen sind irgendwie auch jetzt mittlerweile sicherer dagegen und machen das nicht mehr kaputt. Aber sorry, es ist einfach absolut nur eine Lachnummer, finde ich. Und muss Samsung halt nachbessern. Sorry, es ist halt dumm.
Und was meint ihr, wird es dann jetzt in Zukunft wahrscheinlich auch von anderen Herstellern solche Problemchen geben, weil UEFI ja gerade so, sagen wir mal, neu ist und gerade auch das Secure Boot und jetzt sich so langsam in die Geräte halt einpflanzt und durchsetzt. Werden wir da noch weitere solche Bugs erleben, wo dann auf mysteriöse Weise irgendwie der Laptop zum Briefbeschwerer wird, weil man irgendwie was Falsches angeklickt hat?
Ja, ich denke schon und zwar ganz einfach deshalb, weil diese Technik noch relativ neu ist und jeder Hersteller natürlich versucht, da sein eigenes Süppchen zu kochen, sich nicht in die Karten schauen zu lassen und natürlich links und rechts auch versucht, Kosten zu sparen. Und das, obwohl das Ganze eigentlich in Anführungszeichen eigentlich ein fixierter, offener Standard ist, aber ich denke mal, solange bis das sich tatsächlich als Standard, also richtig als Standard etabliert hat, sodass man sich darauf verlassen kann, dass die Implementierung bei jedem fehlerfrei ist und richtig funktioniert, das wird noch einige Zeit dauern.
Also ich befürchte auch, dass wir da noch ein paar Probleme sehen werden. Alle neuen Notebooks und Rechner sind halt mit EFI ausgestattet und booten wahrscheinlich auch standardmäßig damit, obwohl man natürlich auch sagen könnte, man geht in diesen Legacy-BIOS-Modus, dann würde ja das auch gar nicht passieren, sondern dann booten die halt so, wie sie jetzt mit BIOS auch gebootet sind und da geht meistens nichts kaputt. Aber ja, BIOS ist halt eine ewig alte Technologie, hat die letzten, keine Ahnung, 30 Jahre einfach gut funktioniert, war abgehangen und deswegen hat das auch irgendwie alles gut funktioniert und jetzt haben wir halt eine neue Technologie, die gerade jetzt im letzten halben Jahr so richtig erst kommt und zu uns 2013 sicher noch ein paar Probleme machen wird. Aber hey, das ist ja nicht unser Problem in dem Sinne, weil ich würde da in jedem Fall zum Hersteller gehen und sagen, ihr habt da Scheiße gebaut und ist mir egal, macht's wieder ganz. Ja.
Da wird natürlich dann auch spannend sein, wenn jetzt das irgendwelche Redakteure sind oder eine Redaktion ist, die dann so einen neue Laptops oder neue PCs gekauft hat mit UEFI und auf einmal fallen die alle aus, ob es dann auch Schadensersatzansprüche geben wird und so weiter und so fort. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir solche Präzedenzfälle dann wirklich haben werden in diesem Jahr. Und ansonsten denke ich mal, ja, UEFI ist halt noch eine relativ junge Technologie. Ich bin mir relativ sicher, dass wir das, also diesen Legacy-BIOS-Modus, dass wir den dieses Jahr und wahrscheinlich auch noch nächstes Jahr immer noch sehen werden in Geräten, dass der also nicht komplett abgeschafft wird so schnell, sondern weil eben BIOS so eine altbewährte Technologie ist, die ja auch lange Zeit auch nicht so richtig weiterentwickelt worden ist und einfach in einer stabilen Basis gelassen wurde, werden wir das sicherlich auch noch weitersehen. Und eine Sache, die wir ja natürlich auch nicht unterschätzen dürfen, ist, dass mit UEFI ja dann auch eine Änderung in Sachen Partitionsschema und so weiter daherkommt, die ja dann auch Softwarehersteller jetzt von Partitionierungssoftware, von Antivirensoftware und was es alles gibt, ja auch dann auf den Plan ruft, dann ihre Software ein bisschen zu updaten. Und da werden wir, glaube ich, auch dieses Jahr vielleicht auch ein paar Probleme haben, wo dann so auf einmal ein Antivirusprogramm meint, ja, okay, du hast keinen MBR mehr, also schreiben wir dir mal einen rein und dann wird irgendwie das UEFI oder der Bootsektor des Betriebssystems kaputt gemacht.
Super Geschichte, ja. Ja, aber ich meine, Festplatten sind halt auch nicht mehr nur 2 Terabyte groß und deswegen hat man da halt auch das Problem, man muss halt auf dieses GPT, was auch immer umstellen.
GPT.
Weil, MBR ist halt eine Technologie aus dem letzten Jahrtausend und geht halt nicht mehr. Wie BIOS geht halt jetzt nicht mehr. Ja, wird alles, wir müssen ja auch mal was Neues machen. Und dass dabei Sachen kaputt gehen, ja, so what? Sonst hätten wir alle keinen Spaß und auch keinen Job oder was auch immer. Ja, irgendjemand muss es ja wieder ganz machen.
Ja, ich glaube auch, dass die Support-Teams sich so richtig freuen werden auf dieses Jahr, wenn dann jetzt nicht nur das von BIOS auf UEFI umgestellt wird, großflächig, sondern auch noch von MBR auf GPT. Dann werden sicherlich alle viel Spaß haben bei den ganzen Fehlermeldungen, die da sicherlich auftauchen werden.
Ja, also ich hatte auch schon einiges dieses Jahr. Ich habe ein größeres Raid installiert und Ext 4, was da irgendwie drauf war, konnte, also dieses Make Ext 4 FS konnte das nicht erzeugen, weil es ihm irgendwie zu groß war. Der kann nur irgendwie bis, keine Ahnung, 16 Terabyte oder so, der konnte da drüber nicht. Theoretisch sollte es eigentlich gehen, ja. Ext 4 sollte ja irgendwie bis, keine Ahnung, x Trillion Exabyte gehen. Aber er wollte irgendwie nicht über 16 Terabyte drüber und das war auch so ein Fail, wo ich gedacht habe, das ist jetzt keine Größe, die irgendwie nicht schon auf zigtausend Raids auf dieser Welt funktioniert. Aber ja, auch über solche Sachen stolpert man dann. Und dann hat der Installer einfach mir irgendwie eine komische, krude Fehlermeldung um die Ohren gehauen. Ich dachte, was denn jetzt los? Ja, und erst nach ein bisschen Debuggen ist mir aufgefallen, ja, okay. Es liegt wohl daran, dass dieses Make-File-System X4FS-Gedöns das nicht kann.
Ja, das ist natürlich auch eine interessante Geschichte dann. Bin ich auch mal gespannt, wie es dann aussehen wird. Da werden wir sicher auch Probleme sehen, andere Art noch, wenn es darum geht, jetzt hier an Speichergrößen und Speichergrenzen, die dann ein bisschen zu erweitern und Partitionierung und Formatierung und den ganzen Kram. Naja, was gibt es noch für interessante Themen? Wir haben nächstes Jahr Bundestagswahl, steht hier in den Notes. Dieses Jahr Bundestagswahl, stimmt. Dieses Jahr im September, habe ich gehört. Wird sich da was ändern in Sachen Computer und Geschichte und werden die Piraten in den Bundestag einziehen und dann die Revolution ausrufen und den Technikstaat ausrufen oder was wird da passieren?
Ja, genau so, in der Reihenfolge.
Moment, gibt es die Piratenpartei?
Ja, doch.
Oh, okay. Das bin ich aufgefallen, die haben ja in Niedersachsen bei der Wahl keine Rolle gespielt.
Ja, die melden sich immer zu Wort, wenn es irgendwie darum geht, ja, wir müssen Zusammenhalt zeigen, wir müssen was ändern. Also das klingt fast wie die FDP. Ich will es gar nicht so schlecht reden, aber
Wir müssen jetzt auch nicht politisch diskutieren. Ich habe es da nur reingeschrieben, weil ich gedacht habe, naja, also ich meine, wenn Rot-Grün an die Macht kommt, ist es ja dann schon, also die verstehen ja dieses Open-Source-Thema und Technologie-Thema doch anscheinend ein bisschen besser. Hat man jetzt auch wieder bei dieser Enquete-Kommission gemerkt, also die Entschließungsanträge da immer von einer schwarz-gelben Mehrheit waren ein bisschen, naja, haben nicht so viel raus. Ist ein bisschen schade, aber ich glaube auch nicht, selbst wenn wir einen Regierungswechsel haben, dass sich jetzt in Deutschland irgendwas für Open Source deswegen ändert. Obwohl ich es natürlich hoffen würde, dass ein paar mehr Städte umstellen, auf Linux-Desktops zum Beispiel, ein paar mehr Ämter, also wie das Außenministerium oder sowas, die ja in Teilen auch schon freie Desktops einsetzen. Es wäre einfach schön und deswegen Bundestagswahl. Also was man da halt sagen kann ist, fragt die Parteien, die ihr wählen wollt, mal an, was sie zum Thema Open Source, was sie zum Thema Linux zu sagen haben. Geht mal zu eurem, der für den Kreis zuständig ist, für den Wahlkreis. Da kann man, die haben alle immer Termine, da kann man hingehen, kann die mal löchern und mal fragen, was die so von Thema XY halten. Und einfach so ein Aufruf, beteiligt euch da, bringt euch da ein bisschen ein, stachelt mal die Leute ein bisschen an, informiert euch, dass ihr dann auch wisst, was ihr wählen könnt. Und ja, selbst so eine Stimme macht dann den Unterschied und ist dafür da, dass wir einfach weitermachen.
Ja, hoffentlich dann auch mit vernünftigen Politikern und nicht solchen Witzfiguren teilweise, die da auftreten. Naja, ich glaube, da haben wir jetzt fast alles angesprochen, was wir so für dieses Jahr dann alles so vorausgesehen haben und voraussehen. Es ist interessanterweise, dass wir weniger konkret geworden sind als letztes Jahr. Ist halt natürlich die Frage, gibt's halt so wenig Konkretes, was wir jetzt voraussagen können? Gibt's so wenig oder ist alles noch so ein bisschen unklar, weil es viele Ankündigungen gibt, aber nicht so richtig irgendwie eine klare Sicht auf die Technologiewelt? Oder wie seht ihr das für die Vorausschau jetzt in diesem Jahr? Ist das jetzt in dem Jahr besonders schwierig oder ist das eigentlich fast wie jedes Jahr?
Nee, ich glaube, wir haben einfach aus unseren Fehlern gelernt und gemerkt, Hellsichtigkeit nicht zu unseren Superkräften gehört.
Das könnte natürlich auch sein, ja. Naja, das war's dann jetzt für diese kleine Runde hier zu der Jahresvorschau für 2013. Und ja, ich sag ciao und
tschüss.
Tschö.
Das war Jurisma mit Amenciendo NT. Ich versuche das nochmal, diesmal etwas schneller. Das war Jurisma mit Amenciendo NT. Ein Hörerwunsch von Oliver Lamp. Vielen Dank für deinen Hinweis, Oliver. Das könnt ihr natürlich auch tun. Wenn ihr Vorschläge habt, egal ob Musik oder Themen oder vielleicht selbst freie Musik macht, dann immer her damit. Wir bauen die Lieder und die Beiträge dann gerne in unsere Sendung ein. Daten zu komprimieren in verschiedenen Situationen ist das sehr wichtig. Patrick hat sich daher in seinem Tooltip PZIP etwas genauer angesehen.
Bei PZIP handelt es sich um eine Alternative zu dem allseits bekannten Windows-Entpackungsprogramm 7-Zip. Alternative deshalb, weil PZIP nämlich genau das gleiche kann wie 7-Zip, nur halt für Linux- und BSD-Systeme. Das Tool könnt ihr auf der projekteigenen Seite in verschiedenen Formaten, etwa Deb-Pakete oder RPM-Pakete, aber auch als portable Installationspakete herunterladen. Ebenfalls integriert es sich in die zwei größeren Desktop-Umgebungen KDE und GNOME sehr gut, da es eine GTK-Version, aktuell aber noch für GTK 2, sowie eine Qt-Version gibt. Wie bereits zu Anfang erwähnt, ist PZIP eine Alternative zu 7-Zip. Das heißt, ihr könnt nicht nur ZIP-Dateien oder TAR-Archive öffnen, sondern auch die allseits bekannten 7Z-Formate. Diese sind in der Windows-Welt gar nicht so unüblich, da sie vor allen Dingen eine sehr hohe Komprimierung versprechen. Was mir persönlich an PZIP sehr gut gefällt, sind die verschiedenen Möglichkeiten und die große Anzahl an Einstellungen. So könnt ihr diverse Skins verwenden fürs Äußere. Ihr könnt aber auch in einem integrierten Dateibrowser alle möglichen Einstellungen vornehmen. Sehr gut gefallen hat mir die Möglichkeit, eine Datei anstatt mit einem Passwort mit einer sogenannten Keyfile zu verschlüsseln. So könnt ihr Keyfiles euren Bekannten geben und verschlüsselte Pakete dann über E-Mail verschicken. Für mich ist PZIP bei der Benutzung meines Computers eines der wichtigsten Programme geworden. So nutze ich es nicht nur auf meinem Linux-System, sondern es hat auch inzwischen mein seit Jahren genutztes 7-Zip unter Windows abgelöst. Wer wirklich oft mit RAR-Formaten oder 7-Zip-Dateiformaten arbeiten muss, gerade weil er vielleicht mit vielen Windows-Nutzern zu tun hat, der sollte PZIP wirklich mal eine Chance geben und sich das Tool anwählen. Ich kann es definitiv empfehlen.
Take off my human skin. I am an alien. I am an alien. I go out, put on a friendly face. I feel so out of place among the human race.
But when we go out together, the world looks alright and I feel fine. Yeah, when we go out together, the world it looks alright and I feel fine. Yeah, when we go out together, the world it looks alright. Do 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 do.
letzte Lied war Aliens von Herons, Ausrufezeichen, ebenfalls freie Musik. Wir hatten es ja vorhin im Jahresvorblick schon angesprochen. Steam für Linux ist nach Jahren der Spekulationen und Gerüchte endlich in einer Beta-Version erschienen. Leszek und Ingo haben das Ganze etwas beleuchtet.
Ja, hallihallo, herzlich willkommen. Wir wollen mal über Steam reden und dazu ist bei mir Leszek. Hallo Leszek.
Hi.
Vielleicht fangen wir erstmal an, was ist überhaupt Steam? Also ich meine, man kennt, dass das Rauch ist, aber das ist ja jetzt, darüber werden wir wahrscheinlich nicht reden, weil es ist ja ein Linux-Podcast hier. Was ist Steam?
Ja genau, also Steam ist eine Gaming-Plattform von der Firma Valve. Die haben damals damit angefangen, ihre eigenen Spiele zunächst einmal über so eine Online-Plattform, ich würde fast schon sagen, einen Online-Paketmanager anzubieten, wo man halt also einmal Spiele kaufen kann und diese Spiele dann tatsächlich immer herunterladen kann, auch wenn man den Rechner neu installiert oder auf einen neuen Rechner switcht und diese Spiele dann halt auch spielen kann. Und seit, ja, jetzt glaube ich schon etwas länger, paar Monaten, gibt es halt schon eine Steam-Beta-Version für Linux, die einem halt auch ermöglicht, dann einige Spiele zu kaufen, herunterzuladen, auszuprobieren. Und immer mehr Spiele werden jetzt tatsächlich auch für Linux portiert.
Also man kann sich das so vorstellen, das ist quasi so ein App-Store oder so ein Paketmanager und man kann darüber Spiele kaufen und die dann starten und spielen halt. Natürlich mit Anbindung an so eine Community, ja, man kann sich irgendwie gegenseitig in den Spielen irgendwie betteln und sieht dann da, glaube ich, auch was, wer hier mehr Punkte hat oder sowas.
Ja genau, man kann auch sehen, was für Spiele jetzt Freunde beispielsweise zocken oder was für Spiele gerade empfohlen werden und kann sich dann so beispielsweise dann auch die Spiele holen, die vielleicht gerade sehr beliebt sind bei Kollegen und so weiter und so fort. Also das ist auch eine nette Funktion. Eine Chat-Funktion ist auch direkt mit eingebaut, dass man sogar ja im Spiel selber dann mit den Kollegen chatten kann. Und ja, also so eine soziale Komponente ist da auch mit eingebaut mittlerweile. Und zu den Spielen selber muss man natürlich auch noch sagen, dass da jetzt noch eine breite Palette noch hinzugekommen ist an weiteren Spielen, die unter Steam zur Verfügung stehen. Also nicht nur Spiele, die jetzt von Valve hergestellt worden sind, berühmte Spiele wie beispielsweise Half-Life, Counter-Strike und solche Spiele, sondern auch jetzt weitere Angebote wie beispielsweise das Humble Indie Bundle oder einige dieser Titel, die dort mit drin stecken, werden auch über Steam vertrieben.
Genau, das war jetzt gerade so die Ankündigung Half-Life und Counter-Strike. Ich meine, Counter-Strike und Half-Life liefen ja auch vorher schon irgendwie unter Wein, aber jetzt sind sie dann durchaus einfach portiert worden und funktionieren. Und das ist auch das erste Half-Life, ne? Ich weiß gar nicht, wie alt ist denn das? Das gibt's schon lange.
Oh, das gibt's sehr lange. Ich glaube, 1999 kam es raus oder 98. Also das ist schon sehr, sehr alt, das Teil. Und trotzdem doch noch relativ beliebt. Und es gab ja auch vor kurzem eine Portierung von Half-Life 1 in die Source Engine. Also die Story an sich ist durchaus, glaube ich, noch spannend. Und jetzt können wir halt Half-Life und Counter-Strike auch auf Linux zocken und das völlig nativ.
Genau, ohne irgendwelchen Klimbim da irgendwelche komischen Sachen zu installieren vorher und sich dann Nerven aufreiben zu müssen, dass es irgendwie nicht tut oder was man dann alles beachten muss. Jetzt kann man es einfach klick kaufen und dann danach gleich spielen. Jetzt hatten wir gerade schon gesagt, Steam gibt's schon relativ lang, gibt's auf Windows und macOS schon relativ lang und jetzt im Dezember ist dann die offene Beta gelauncht worden. Das heißt, jeder, der einen Linux hat, kann sich das einfach runterladen und ausprobieren, kann sich dann Account machen und Spiele kaufen und spielen sozusagen. Vorher war es so eine geschlossene Beta, da konnten nur 1000 oder 2000 Leute oder sowas mitmachen. Jetzt darf jeder dabei sein und ich habe es dann tatsächlich auch mal zwischen Weihnachten und Neujahr ausprobiert und mal geguckt.
Ja, ich hab das auch noch ausprobiert. Man muss dazu sagen, ganz so einfach ist es vielleicht nicht für alle Linux-Distributionen. Es wird momentan, soweit ich weiß, eben nur angeboten für Ubuntu offiziell von Valve. Es gibt aber Hacks hier und da und es gibt natürlich auch die Community, die schon dran gearbeitet hat, beispielsweise Pakete für Fedora, für OpenSUSE, für Arch Linux und für weitere Linux-Distributionen halt bereitzustellen. Da kann man es halt auch ausprobieren und antesten. Man kann oder man muss aber dann eventuell damit rechnen, dass einige Sachen halt eben noch für Ubuntu optimiert sind. Das heißt, dass da mal versucht wird, per apt-get was nachzuinstallieren, irgendwelche Bibliotheken, die gebraucht werden. Das ist vielleicht ein bisschen was ärgerlich für den einen oder anderen Linux-Nutzer. Aber es ist halt eine Beta-Version und also wer das jetzt testen möchte, der sollte dann doch schon ein Ubuntu ausprobieren. Da hat er dann die wenigsten Probleme mit Steam.
Genau, Ubuntu LTS, die Variante wird gerade unterstützt. Meistens sagt das Programm dann noch, es will irgendwie neuere Treiber haben. Also wenn man jetzt eine Nvidia-Grafikkarte hat, muss man dann halt auch die proprietären Treiber nehmen. Die muss man eventuell noch updaten auf die neuere Version. Und aber das geht ja bei Ubuntu relativ einfach. Ich habe meine erste Installation auch auf dem Arch Linux gemacht. Und also die ersten Spiele, die ich gespielt habe, gingen alle. Aber dann habe ich mal irgendwann eins gekauft, nämlich The Book of Unwritten Tales. Wer mich kennt, der weiß, dass ich gerne so Adventure-Spiele spiele. Also wo man so 2D-Adventure-Games, wo man halt rumlaufen muss, Rätsel lösen muss und dann die Geschichte immer weiter fortgeht. Und das ist eins dieser Indie-Games, die es dort gibt. Und das habe ich versucht zu installieren. Und es hat halt den Befehl Arch gebraucht, um zu gucken, auf welcher Plattform ich laufe. Also ob ich auf 64-Bit laufe oder 32-Bit. Das gibt's in einem Arch Linux nicht mehr, weil es deprecated ist. Man könnte es mit Uname rauskriegen. Aber das Programm wollte halt das machen. Okay, dann kann man ja vielleicht noch einen Symlink legen, dass das funktioniert. Soweit ging es dann auch, aber dann wollten noch bestimmte Bibliotheken danach installiert werden und irgendwann stockt es dann ein bisschen. Aber wer es mit Arch Linux probiert, es gibt im Arch Linux Wiki auch eine Liste, welche Bibliotheken man zusätzlich installieren muss, damit bestimmte Spiele laufen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Distributionen ist, aber wer ein bisschen abseits von Ubuntu sich umtut und trotzdem Steam ausprobieren will, der muss mal bei seinen Distributionen gucken, was es da an Dokumentationen gibt. Jetzt habe ich schon gesagt, 64-Bit, 32-Bit, das ist auch so ein Nachteil, würde ich mal noch sagen. Steam liegt nur in der 32-Bit-Variante vor. Das heißt, wenn ich das auf einem 64-Bit-Linux laufen lasse, was ja doch ziemlich viele heutzutage sind, will er halt 32-Bit-Libraries nachinstallieren, die Spiele halt unbedingt brauchen.
Das braucht ja auch vor allen Dingen selbst auch, das, also die Oberfläche braucht ja auch die 32-Bit-Libraries, was mich auch so ein bisschen gewundert hat. Da musste man, also ich habe hier bei meinem Debian musste ich erstmal hier Multi-Arc einschalten, damit halt auch die 32-Bit-Labs runtergeladen werden konnten. Und also insgesamt hoffe ich, dass eventuell dann noch in Zukunft eine 64-Bit-Version zumindest vom Client, vom Steam-Client rauskommt. Aber so wie es momentan aussieht, sieht es ja auch bei den Spielen eher mau aus. Da gibt es halt also sehr, sehr wenige Spiele, die für 64-Bit auch kompiliert worden sind, sondern die meisten sind halt 32-Bit-Spiele.
Hm. Na gut, ich meine, wenn die aus der Windows-Welt kommen, dann sind die wahrscheinlich einfach noch 32-Bit und da hat wahrscheinlich keiner Lust, die erstmal noch auf 64-Bit zu portieren. Und wenn man dann sagen muss, okay, wenn ich ein 64-Bit-Spiel habe, läuft es unter 32-Bit gar nicht, aber andersrum kriegt man es ja irgendwie hin. Von daher wird man sich wahrscheinlich gedacht haben, okay, tun wir den Leuten die Schmerzen nochmal an. Jetzt könnte man natürlich darüber diskutieren, ob 32-Bit nicht eh ausstirbt, langsam. Weil gerade bei Spielen brauche ich ja doch mal einen schnelleren Rechner und will mehr RAM haben und so. Von daher werden die meisten eh schon 64-Bit haben, oder?
Ja, genau, das sehe ich genauso. Gerade bei den neuesten Spielen, die ja mit super, hyper genialer, realistischer Grafik da irgendwie auftrumpfen wollen und sehr, sehr viel RAM und Festplattenplatz brauchen, da macht es Sinn, also wirklich dann auf 64-Bit eigentlich zu setzen, weil dann die Spiele deutlich schneller laufen als auf einem 32-Bit-System. Jetzt, wenn wir hier so über alte Spiele reden oder Indie-Games reden, so die eher 2D laufen, da ist es eigentlich egal. Aber gerade bei diesen etwas anspruchsvolleren Spielen, Team Fortress 2 eventuell auf höchsten Grafikeinstellungen oder was gibt's da noch, Serious Sam 3, was man auch schon für Linux runterladen kann, da macht's eventuell schon Sinn, dann auch mal 4 GB adressieren zu können an Speicher.
Ja, ist halt die Frage, wann es kommt, aber irgendwann wird es bestimmt soweit sein. Also ich meine, jetzt werden sie erstmal anfangen
Und vielleicht, wenn wir in 2 Jahren sehen, dass auch mittlerweile 64-Bit der Steam-Client ist und die ersten Spiele auch 64-Bit, wer weiß. Jetzt kann man auch sagen, es sind zurzeit 65 Spiele. Man kann mal auf die Steam-Webseite gehen und da gibt es einen extra Menüpunkt Linux und da sieht man die, die es zurzeit alle gibt. Das wären auch kontinuierlich mehr. Also ich glaube, das erste Mal, als ich drauf geguckt habe, waren es nur, keine Ahnung, knapp 30 oder so. Und jetzt sind es schon 65, also es wären doch immer mehr. Das ist doch schön.
Ja, das ist eine gute Sache, finde ich auch. Also das zeigt ja auch so ein bisschen, dass Valve da richtig dahinter ist und dass sie da halt sehr stark bemüht sind, da auch in kürzester Zeit, es sind ja jetzt nur ein paar Monate, wo es die Steam-Beta halt gibt, schon halt eine beträchtliche Anzahl von Games zu portieren, beziehungsweise einige Spiele ja auch die ganzen Indie-Games, die es ja gibt mittlerweile für Linux, die dann auch mit aufzunehmen. Und das zeigt ja auch schon so ein bisschen, wo die Reise hingehen wird. Valve will ja dann die Spieleplattform schlechthin schaffen, die Spieleplattform quasi ein Monopol schaffen, weil unter Linux ja selber neben dem Paketmanager in Sachen Spielen wenig los ist. Da gibt's vielleicht noch das Humble Indie Bundle, was da recht berühmt ist. Aber ansonsten ist da halt wenig los. Und müssen wir mal schauen, wie sich das mit Steam weiterentwickelt. Das ist zumindest jetzt was die Konkurrenz jetzt nicht hat, weil die Konkurrenz von EA beispielsweise ist ja nur auf Windows vertreten momentan.
Naja, gut, ich meine, wenn Linux jetzt wirklich mal eine Spieleplattform werden wird, dann wird sich das vielleicht auch irgendwann mal anders anschauen. Aber jetzt sind wir erstmal froh, dass Steam die Eigenentwicklungen wie Team Fortress 2, ne, und so ein paar Indie-Games einfach aufnimmt und man die spielen kann. Vorher war es gerade bei kommerziellen Spielen ja sehr wenig. Also was ich hier habe, ist Ankh. Weiß ich nicht, ob du es kennst.
Das, ja, kenne ich.
Ist auch so ein Adventure-Game. Das ist mal für Linux portiert worden. Die 2 Folgen, die es da gab. Und das habe ich mir damals auch für Linux gekauft. Aber da hat man halt heute auch das Problem, dass die eventuell gar nicht mehr spielbar sind, weil irgendwie die Dependencies auf irgendeine glibc haben, die es gar nicht mehr gibt. Und da hat man natürlich das Problem, dass man die gar nicht mehr spielen kann. Oder man müsste sich irgendwie eine alte Distribution installieren. Und das ist ja auch blöd. Und wenn Steam jetzt dahinter steht mit dieser ganzen Plattform, wird sowas dann vermutlich nicht mehr passieren. Da muss man dann natürlich gucken, wie das ist, wenn sie dann wirklich sagen, okay, Upgrade, jetzt setzen wir nicht mehr Ubuntu 12.04 voraus, sondern irgendwie 13.10 oder was weiß ich, oder ob sie immer nur die LTS-Varianten nehmen. Aber dann werden sie halt auch die ganzen Spiele updaten, dass das alles funktioniert richtig.
Ja, das hoffe ich zumindest. Und ich hoffe auch, dass also neben Ubuntu dann auch weitere Unterstützung irgendwie bei den anderen Linux-Distributionen mit eingebaut wird, weil ich glaube, das auch eine der Sachen ist, die sehr stark von der Community dann mit beeinflusst wird bei Valve. Es gibt ja, wenn man sich mal so die Buglisten anschaut oder die Wunschlisten anschaut bei der Steam-Linux-Version, fällt einem auf, dass halt ganz, ganz viele Leute halt auch andere Distributionen verwenden und hier und da Bugs auch melden, die dann auch durchaus gefixt werden. Und das ist doch eigentlich ein guter Trend und hoffentlich macht Valve dann da so weiter. Und dann bin ich mal gespannt, ob Steam dann tatsächlich, da gibt's ja einige Gerüchte, dass Valve schon an einer Konsole arbeitet, die eben Steam im Big-Picture-Modus laufen lassen soll und dann halt eben auch als Konsole auf Basis von Linux rausbringen möchte.
Genau, diesen Big-Picture-Modus, den gibt's auch jetzt schon in Steam, den kann man mal einschalten, dann ist es einfach Vollbild. So könnte man es zum Beispiel auf seinen Fernseher oder sowas beamen quasi und dann, weiß ich nicht, mit seiner Maus durchgehen und das neueste Spiel spielen. Was man da hat, ist dann halt einfach groß und die Oberfläche stört nicht. Ich muss zugeben, ich habe Steam vorher nirgends benutzt. Also ich bin jetzt tatsächlich erst mit Linux dahin gekommen und habe mir da einen Account geklickt. Und wie gesagt, hat auch gleich funktioniert. Das erste Spiel habe ich auch gleich gekauft. Von daher hoffe ich mal, ja, dass das noch gut weitergeht. Noch eine schöne Sache. Du hast ja gerade gesagt, die Bugs, ein Bug-Tracker benutzen sie einfach in GitHub. Jeder, der also einen GitHub-Account hat, kann auch gleich mal irgendwie Fehler melden und da mitmachen. Habe ich auch gleich gemacht für ein Spiel, wo ich gesehen habe, es stürzt gleich ab. Muss man auch gleich sagen, es ist immer noch eine Beta. Das heißt, viele Spiele werden bei bestimmten Aktionen dann doch mal streiken. Ich weiß jetzt nicht, wie lange diese Beta-Variante gehen wird, aber ein paar Monate bestimmt noch. Da müssen wir auch mal gucken, wann die rausgeht. Also es ist noch nicht alles stabil, aber es macht schon verdammt viel Spaß.
Ja, also da gibt es auch zwei Sachen, worüber man vielleicht was unterscheiden muss. Also Steam selber als Client ist halt noch in der Beta-Version und könnte abstürzen und Probleme machen. Und dann sind ja die einzelnen Spiele teilweise auch noch in der Beta. Also jetzt gerade die Spiele Half-Life 1 und Counter-Strike, die erschienen sind, sind auch noch mit dem Tag Beta versehen, also dass es eine Beta-Version ist. Und da gibt es sicherlich auch noch andere Versionen von Spielen. Beispielsweise ein Spiel, was ich mir auch gekauft habe, ist World of Goo. Und das ist eigentlich als stabile Version ausgelegt quasi und läuft dann auch sehr stabil und ohne große Probleme. Ist jetzt nicht grafisch so anspruchsvoll, eher 2D-mäßig, aber durchaus stabil. Also man muss immer schauen, was für Spiele da tatsächlich als Beta gekennzeichnet werden. Team Fortress 2 beispielsweise wird auch nicht als Beta gekennzeichnet und läuft es dementsprechend auch viel, viel besser als jetzt zum Beispiel in Half-Life 1, das dann hier und da noch ein paar Bugs hat.
Genau, World of Goo habe ich auch probiert. Das war, lief unter Arch Linux auch prima, während so ein paar andere Spiele halt nicht gestartet sind. Das scheint überall zu laufen. Ich meine, es gibt es ja auch schon sehr lange für Linux. War eins der Spiele, die, glaube ich, im ersten Humble Indie Bundle dabei waren. Was ich halt auch gleich gemacht habe, meine ganzen Humble Indie Bundles, die ich irgendwie mal gekauft habe, aber irgendwie nie gespielt habe. Für alle oder für fast alle gibt es einen Steam Key, den man da eintragen kann. Und dann sieht man auch die ganzen Spiele, die da rausfallen in Steam und dann kann man die endlich auch mal spielen. Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich viele Spiele gekauft habe, nie gespielt und jetzt durch Steam endlich mal dazu komme, die dann auch mal auszuprobieren. Weil es schon einfacher ist, nicht jedes Spiel irgendwie als RPM-Depp irgendwie runterzuladen, irgendwie abseits zu installieren, sondern das an so einem System zu haben, was irgendwie, was man auch mitnehmen kann, ja. Wenn du es auf einem anderen Rechner installierst, dann und dich einloggst in deinen Account, dann siehst du da auch alle Spiele und kannst da auch runterladen und spielen.
Ja, das ist einer der großen Vorteile von Steam. Also das ist ja nicht ungewöhnlich, dass man vielleicht im Laufe der 3-4 Jahre dann mal seinen Laptop oder sein PC wechselt und man dann halt trotzdem die Spiele weiterspielen möchte. Und das kann man halt einfach machen, indem man halt Steam nochmal neu installiert und dann die heruntergeladenen beziehungsweise die schon gekauften Spiele dann nochmal herunterladen kann. Das wollte ich sagen. Und das ist eine gute Sache. Und das Schöne ist auch, dass das interoperabel ist. Das heißt, es läuft, egal ob ich jetzt bei der Windows-Version damals vor, was weiß ich, zig Jahren mir Half-Life 1 gekauft habe, kann ich es jetzt hier in der Linux-Version auch sehen als mein gekauftes Spiel und kann mir einfach die Linux-Version runterladen. Und das Gleiche gilt dann auch für die Mac-Version, gehe ich mal von aus, dass ich dann, wenn ich am Mac sitze oder sowas, da aus Steam installiere, kann ich dann auch das Spiel runterladen. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache. Das funktioniert nicht mit allen Spielen, sondern nur mit einigen Spielen. Ich weiß jetzt nicht, wie der Fachbegriff heißt, irgendwie Steam Powered Play oder sowas. Also da gibt es so Label für die Spiele, wo das funktioniert, wo man halt unter verschiedenen Plattformen diese Spiele dann auch spielen kann, wenn es eben diese Plattformunterstützung gibt. Und das ist, glaube ich, eine super geniale Sache. Und ja, das könnte eventuell dann auch für eine Spielekonsole interessant werden.
Man sieht's ja, wenn man ein Spiel kauft, sind da dann halt die drei Symbole, ob's Windows, ob's Mac, ob's Linux ist und was läuft.
Ja, genau. Schön finde ich auch, dass das jetzt sogar teilweise mit eingeflossen sind die neuen Systemvoraussetzungen, die dann auch separat für Linux dann angegeben werden. Also neben dem jetzt meistens noch Ubuntu 12.04, was da als Distribution vorgeschlagen wird, wird auch immer auch teilweise sehr deutlich gesagt, was für Treiber man installiert haben müsste, dass man die proprietären Treiber nutzen soll und nicht die offenen Treiber, wenn es jetzt um ATI oder Nvidia-Karten geht. Und ob beispielsweise eine Intel-Karte mit Sandy Bridge oder Ivy Bridge überhaupt erst unterstützt wird.
Aber manchmal fehlt's auch. Also ist mir auch schon aufgefallen, bei ein paar steht Systemvoraussetzung Linux dabei und bei anderen zum Beispiel nicht, was ich auch nicht verstehe, obwohl es ein Linux-Spiel ist und da läuft.
Ja, das ist auch sehr interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass da natürlich das einen zum einen abhängt vom Hersteller des Spiels selber, dass er, ob er da Daten freigibt oder nicht. Und zum anderen natürlich kann es natürlich auch sein, dass keiner bei Valve das Spiel jetzt tatsächlich getestet hat, dass man da auf Community-Input wartet.
Ja, was meinst du denn, was heißt das jetzt für Linux, dass Linux so langsam ja doch eine Spieleplattform wird? Also das ist schon ein eindeutiges Zeichen, würde ich jetzt mal sagen.
Steam also, ist da. Ja, da bin ich auch der Meinung, dass es eine positive Entwicklung ist. Richtung mehr Software, weil unter Steam ja eventuell oder mit Steam dann eventuell ja auch dann kommerzielle Anbieter von proprietärer Software oder sowas dann auch eventuell auf die Idee kommen, dann auch Programme anzubieten, weil ich habe auch schon mal bei Steam gesehen, dass da nicht nur Spiele zu finden sind, sondern auch einige Programme. Und das könnte interessant werden. Und ja, das andere wäre halt tatsächlich, dass die Steam-Konsole halt rauskommt. Und das wäre eine furchtbar interessante Sache, weil dann müsste ja Valve im Spielemarkt und in der ja in der Anstrengung, Spiele zu portieren, ja noch stärker werden und noch mehr ja Anbieter mit reinholen. Und also es könnte auf jeden Fall, also jetzt hat Valve auf jeden Fall eine Tür in die Linux-Welt rein, den Fuß in der Tür der Linux-Welt. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie sich das dann jetzt weiterentwickeln wird im Laufe des Jahres.
Genau, jetzt könnte man natürlich sagen, böse proprietäre Software, ja, so nach Richard Stallman Art, aber ich finde es eigentlich auch gut, dass es jetzt Spiele gibt, egal ob die jetzt proprietär oder offen sind, also offene sind mir natürlich lieber, aber ich will halt auch meine Spiele spielen und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe immer noch eine Windows-Partition drauf und die wird halt immer nur eigentlich benutzt, um doch mal ein Spiel zu spielen und das fällt dann vielleicht demnächst weg.
Ja, also ich habe jetzt selber persönlich keine Windows-Partition, aber kenne das auch von vielen Leuten, die teilweise auch so damit argumentieren, ja, ich habe Windows nur noch dafür da, um irgendwelche Spiele zocken zu können. Und es gab schon einige Freudenschreie, als sie jetzt als Half-Life und Counter-Strike für Steam jetzt und Linux rauskamen. Da haben einige schon gesagt, okay, Windows wird jetzt ab morgen gelöscht, die Partition, und jetzt wird nur noch Linux eingesetzt. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass jetzt einige, die jetzt nur wegen dem einen Grund halt Spiele zocken und wenn sie nicht, also eine große Anzahl von Spielen ihr eigen nennen und zocken wollen, dann sicherlich mit der Auswahl, die Steam dann jetzt bietet oder dann jetzt auch im Laufe des Jahres bieten wird, dann durchaus auch auf Linux alleine zurechtkommen werden.
Ja, gut, dann würde ich sagen, haben wir so alles besprochen, was es so gibt. Und dann, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich Steam mal ausprobieren und ihr sagt, nee, so einen komischen proprietären Scheiß brauche ich nicht, ich will nur meine freien Spiele spielen, ist ja auch kein Problem. Was ihr dazu denkt oder so, könnt ihr uns ja auch mal in die Kommentare schreiben.
Ja, genau.
Dann danke, Legic.
Ja, kein Problem.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Damit sind wir am Ende dieser proppevollen Sendung. Hoffentlich hat euch das Hören so viel Spaß gemacht wie uns das Produzieren. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Haltet eure Systeme aktuell. Bis dahin, macht's gut.
Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2013. Unter Creative Commons Namensnennung, Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent,
Fairtrade Software
und Manitou.